Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bundesliga. Heute in großartiger Besetzung. Wir haben die Kompetenz mal ebenso schnell verdoppelt. Martin Rafeld ist da, herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Da ist er und er ist eingesandwicht zwischen Tobias Escher und Nico Backspin. Außerdem im Studio, meine Damen und Herren. Und ihr seid auch da, ich freue mich sehr. Cool, cool, Martin, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Du warst ja schon länger nicht mehr hier. Wird Zeit wieder.
Ja, ist richtig. Ich glaube, seit der WM war ich nicht mehr da, glaube ich.
Ja, viel zu lange ist es her. Jetzt wird die Sendung sich relativ von alleine machen.
Ne? Also ich gehe gleich.
Können wir uns relativ zurückhalten.
Haken an die Eintracht, damit ich raus hier aus der Sendung.
Genau. Ja, weil wir natürlich jetzt mit Martin und Tobi hier wirklich zwei Männer vom Fach haben, muss man ganz kurz sagen, Martin, ja, du bist ja auch bei Spielverlagerung mit Gründungsmitglied quasi und hast das mit Tobi zusammengefasst. Und dann warst du lange Zeit auch im Profifußball, hast bei Hajduk quasi als Analyst sozusagen gearbeitet. Also du bist
Co-Trainer, ja.
Co-Trainer, bist quasi
vom Fach.
Vom Fach. Sozusagen freuen wir uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Und wir zeichnen diese Sendung übrigens auf. Ihr merkt es, sie ist gar nicht live und sie wird aufgezeichnet, während parallel jetzt gerade die zweite Champions League Achtelfinalauslosung stattfindet. Denn die erste, die musste ja gecancelt werden oder quasi als nichtig gewertet werden, weil es Fehler bei der Verteilung der Töpfe gab. Und die wird jetzt also in diesen Sekunden nachgeholt. Deswegen werden wir da gleich nochmal drauf eingehen, wie dann das endgültige Losergebnis ist. Aber
Tobi ist gebrochen. Er hat schon fürs ZDF eine gesamte Folge aufgenommen zu der Auslosung, die jetzt niemals das Licht der Welt erstrahlen wird.
War also Teil der Verschwörung quasi, ne?
Ja, wer es live gesehen hat, der kann sich freuen, weil ich glaube auch, das wird nie wieder irgendwie zu sehen sein, was wir da live kommentiert haben zu dieser Auslosung, was wir auch analysiert haben. Ich habe hier einen ganzen Zettel hier mit Notizen gemacht für die blöden, wer könnte gegen wen spielen und was ist, wie viele Tore hat Atletico in den letzten Spielen gemacht, alles für die Katz.
Aber eine Frage, wenn durch Zufall jetzt die gleichen Paarungen ausgelost werden, könnt ihr doch die Folge wieder ausstrahlen.
Das ist in der Tat wahr, ja.
Stell dir mal vor, es wird nur eine Partie anders. Oh. Und deswegen darf man sich auch so, das wäre ja wirklich schlimm. Ja, müsste man es ein bisschen schneiden, vielleicht kriegt man es ja irgendwie hin. Wir halten euch auf dem Laufenden, was passiert. Gerade ist, glaube ich, schon der erste gezogen worden. Wir gucken mal, was passiert. Aber wir fangen an und gehen dann nach dem Spiel, mit dem wir starten, vielleicht nochmal in die Auslosung rein. Und zwar fangen wir an mit einem historischen Ereignis. Fürth hat tatsächlich noch in der Hinrunde seinen ersten Saisonsieg eingefahren, und zwar haben sie das geschafft mit einem 1:0 gegen die Eisernen aus Berlin gegen Union. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kann man ruhig mal applaudieren. Und natürlich war es Nielsen, ist ja ganz klar. Natürlich war es Nielsen, der in der 56. Minute das entscheidende Tor gemacht hat. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, deswegen habe ich das Spiel gar nicht gesehen, weil ich gedacht habe, okay, mal gucken, was passiert. Deswegen habe ich leider das verpasst. Wie habt ihr das denn jetzt wahrgenommen, diesen Sieg?
Das ist historisch. Es ist historisch, weil es ist ja auch der erste Heimsieg in der Geschichte der Bundesliga von Fürth. Was das ja nochmal extra schön macht, weil es, glaube ich, auch das erste komplette Geisterspiel in der Geschichte von Fürths Bundesliga-Geschichte war. Entsprechend auch geil, dass sie da den ersten Heimsieg machen. Was sagt das über das Publikum aus? Aber natürlich, klar, Union hat ihn da in die Karten gespielt. Union hat es nicht wirklich geschafft, irgendwie nach vorne zu kommen, großartig. Also das war tatsächlich ein eher lahmes Spiel von Union. Und dann hat auch die Fürth nochmal ein paar Chancen liegen lassen dürfen, haben das Ding trotzdem gewonnen.
Ja, freuen wir uns, oder? Ist doch schön. Das Ziel, das erste Ziel, was man, glaube ich, in Fürth jetzt ausgeben muss, ist, nicht irgendwelche Negativrekorde zu brechen. Das gleiche Spiel, was wir mit Schalke letztes Jahr hatten. Die sind jetzt nur noch 6 Punkte hinter Bielefeld. Aber wir wollen jetzt nicht allen Ernstes dort mehr ableiten, als es war. Oder es war ein Sieg, ne? Für die Seele, aber nicht für den Klassenhalt, oder?
Ja, wenn die jetzt gewinnen, ich weiß gar nicht, wohin spielt Fürth als nächstes. Ich guck mal direkt.
Okay. Gegen Dortmund.
In Dortmund. Wird natürlich schwer. Aber jetzt nur mal um das Gedankenspiel fertig zu spielen, wenn die jetzt halt noch mal gewinnen und die vor ihnen die Vereine Bielefeld, Augsburg, Stuttgart und so Punkte liegen lassen und vor allen Dingen Bielefeld, dann glaube ich, dass die schon noch mal Feuer fangen für
vielleicht 12 Punkte bis Augsburg, ne? Ja. Das Torverhältnis.
Ja, ja.
13 Punkte.
Aber ich meine, klar, ich sage auch nicht, dass es realistisch ist, dass sie es schaffen, ne? Aber ich meine, wenn du jetzt Punkte sammelst, dass dann vielleicht noch mal ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass sie sagen, okay, komm, wir versuchen noch mal was, anstatt zu sagen, wir moderieren jetzt schon zur Winterpause ab und lass uns auf Abschiedstournee gehen.
Seit wann bist du denn Optimist eigentlich?
Nee, ich glaube ja immer noch nicht, dass sie es schaffen. Also, das habe ich mir bewahrt. Ich glaube nicht, dass Fürth schafft. Ich glaube nur einfach, dass die Spieler von Fürth Optimisten sind. Oder werden können. So rum.
Also, ich glaube eher, dass die Mannschaft von Fürth jetzt schon anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, wo sie dann nächstes Jahr eventuell noch Bundesliga spielen können. Und wenn das dazu führt, dass sie nochmal den einen oder anderen Achtungserfolg schaffen, wie sie es jetzt hinbekommen haben, dann wird es den Einzelkarrieren sicherlich helfen. Dazu musst du aber auch häufiger auf so Situationen treffen, wie die jetzt von Union Berlin, dass die ja offensichtlich auch schon in der Europa League durch vielleicht ein bisschen fehlendes Feuer oder so auch recht ideenlos da rausgekegelt sind, obwohl sie eigentlich nicht rausfliegen müssen. Also du hast einen glücklichen Moment, du hast einen angeschlagenen Boxer vor dir liegen gehabt, wo Fürth dann was holen konnte. Und wie oft das noch kommen wird, das ist schwierig einzuschätzen. Hängt an den weiteren europäischen Erfolgen der Top-Mannschaften ab.
Mit der Europa League haben sie auch einfach einen Gegner gehabt, der dann nur 2 Tage Pause hat, aber es immer oder sehr häufig ein sehr signifikanter Nachteil ist. Ich bin gespannt, ob die, ich weiß gar nicht, vielleicht Frage an Tobi, das war systematisch neu, was sie gespielt haben, oder? Haben die, also ich fand, dass es sehr in Richtung 4-3-2-1 ging. Haben die das vorher schon gemacht? Ich glaube nicht, ne?
Nö, hatten sie noch nicht so in dieser krassen Form gemacht, wie sie es jetzt hatten. Hatten sie teilweise gemacht, weil es ist ja immer, wenn Rigota spielt, ist er immer so halbraummäßig unterwegs. Also da hatten sie Anfang der Saison so ab und zu, dann war es aber auch mehr, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so richtig rautenförmig war. Ja, aber die verändern ja schon immer so von Spiel zu Spiel leicht was. Es ist nicht so, dass sie im Pressing-Systematik immer dasselbe spielen.
Ja, es ist ja, also Tannenbaum ist ja sehr interessant in der Hinsicht, dass es so die Formation ist, die am krassesten eigentlich das Zentrum kontrolliert und gleichzeitig die Formation ist, die irgendwie niemand spielt. Obwohl es eigentlich immer wieder so Ausrutscher gibt, wenn so mal eine unterlegene Mannschaft mal zu dem System greift, führt es eigentlich relativ häufig zu überraschend guten Ergebnissen, weil es einfach unheimlich schwierig ist, das System zu bespielen, weil einfach so viele im Weg rumstehen in der Mitte. Vielleicht, wenn sie dem jetzt treu bleiben, vielleicht haben sie dann nochmal so einen kleinen Joker gefunden, der ihnen nochmal einen Auftrieb gibt.
Und sie sind im Moment mit der gleichen Punktzahl wie Mainz 05 in der letzten nach der letzten Hinrunde unterwegs, ne?
Gutes Omen. Die hatten 5, glaube ich. Die bauen noch ein.
Ja, ich sehe doch qualitative Unterschiede in der Mannschaft zwischen Fürth und Mainz. Aber Martin, wenn du das jetzt schon so analysierst mit dem System, mit diesem Tannenbaum-System, warum, also du wirst ja nicht der Einzige sein mit dieser Erkenntnis, hoffe ich mal, warum probiert man sowas nicht früher aus?
Es gibt kaum Trainer, die das System mögen irgendwie, weil man auch, man weiß nicht so richtig, wie man es spielt, weil es so, ist so seltsam, weil man quasi die Halbräume hat man doppelt besetzt, so Zehner und Achter stehen so übereinander, man hat nicht so richtig Tiefe, man hat nicht so richtig Breite und alle laufen irgendwie im Zentrum rum und gerade wenn man den Ball hat, man kann, wenn man sich das System anguckt und sich dann überlegt, wie spielen wir das, ist es relativ schwierig, so den Finger drauf zu zeigen, wer was macht, wer welche Aufgaben hat. So, wenn du ein 4-3-3 hast, ist klar, du hast den Stürmer vorne drin, du hast die Flügelspieler breit, die können tief gehen oder die können irgendwie Breite halten. Du hast die Achter, die dann so zwischen Mittelfeld und Angriff da die Räume beackern. Und wenn du die Winger auf einmal in die Mitte ziehst, auf die 10 und hast dann 2 Zehner und dann quasi noch 2 Achter dahinter, wer geht dann breit, wer geht tief? Wie interagieren die Achter und die Zehner? Das ist so relativ, das ist ein sehr komplexes System. Und deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum es so unpopulär ist. Weil mir würde tatsächlich auf Anhieb nicht eine einzige Mannschaft einfallen, die mal über einen langen Zeitraum konstant 4-3-2-1 gespielt hat. Das ist wirklich ein super seltenes System. Obwohl es eigentlich schon sehr interessante Vorzüge hat, vor allem defensiv.
Mhm. Interessant. Naja, wir werden das beobachten. Tobi, bitte locken Sie Ihre Fokussierung auf Fürths Tannenbaum ein. Ich meine, passt ja auch zur Weihnachtszeit. Und dann mal schauen, ob das eine Sache ist, die Sie jetzt häufiger machen werden. die vielleicht auch die Gegner ein bisschen überrascht. Vielleicht sind ja auch die Gegner so ein bisschen so, ach, ist ja nur Fürth, haben wir sozusagen eine Bye-Week. Können wir mal schauen, gewinnen wir eh. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Fürths Trumpf jetzt, dass die Gegner sie vielleicht auch einfach ein bisschen unterschätzen. Und wenn sie dann ein bisschen was anderes machen und die Analysten haben ein bisschen das auf die leichte Schulter genommen, vorab, wer weiß, vielleicht ist auch tatsächlich eine Chance drin. Für den Moment sieht's halt so aus, dass sie 4 Punkte haben und weit abgeschlagen sind zum rettenden Ufer. Bevor wir jetzt gleich mit dem...
Wir wollten es ja nur mal kurz erwähnen, ja.
Wie bitte?
Wir wollten ja nur mal kurz dieses historische Ereignis erwähnen, ehe wir jetzt zu den anderen historischen Ereignissen an diesem Spieltag kommen.
Ja, bevor wir dahin kommen, kommen wir jetzt mal zu dem historischen Ereignis der verpatzten Champions League-Auslosung. Da wollte ich noch mal ganz kurz euch, also uns fünf, weil es für uns interessant ist, aber für die Zuschauer, die wissen das jetzt schon, aber wir werden ganz kurz trotzdem die aktuellen Begegnungen noch einmal vorlesen. Und zwar hat sich Folgendes ergeben. Salzburg trifft auf die Bayern.
Oh.
Villarreal gegen Juventus. Sporting Lissabon gegen Manchester City. Inter Mailand bekommt es mit Liverpool zu tun. Und Paris Saint-Germain. Die dürfen jetzt nicht gegen Manchester United ran, sondern gegen Real Madrid. Außerdem haben wir Chelsea gegen Lille, Atletico gegen Man U und Benfica gegen Ajax.
Ja, kann sich doch PSG freuen jetzt.
Ja. Die erste Auslosung war geiler.
Ja, das kann man sich leider nicht aussuchen.
Ja. Finde ich aber auch nicht so schlecht.
Aber PSG, Real ist schon gut.
Ich fand gut, dass Eddie vor der Sendung noch meinte, die losen jetzt so lange aus, bis Bayern gegen Salzburg spielt. War korrekt.
Zufall. Ich finde jetzt gar nicht, dass Salzburg jetzt so der krasse Underdog ist.
Nein, der Gruppe?
Ja, ich meine, also es gibt noch andere jetzt. Ich finde Lille zum Beispiel.
Aber es ist lustig, dass Atletico und Man U beide wollten, dass nochmal ausgelost wird, damit sie gegeneinander spielen, ne?
Ja, aber Nils, du darfst nicht vergessen, von den 8 Toren, die Salzburg in der Gruppenphase geschossen hat, haben sie 6 nach ruhenden Bällen. Da waren unter anderem 3 Elfmeter dabei. Dementsprechend musst du gucken, dass sie offensiv gar nicht so stark sind, wie sie vielleicht scheinen.
Ja, da gibt ja, ich will nur sagen, dass klar ist, das wahrscheinlich das leichteste los, aber es gibt auch noch andere da im Topf, wo die Bayern ganz klarer Favorit wären und meiner Meinung nach das auch easy machen würden. Easy ist jetzt ein bisschen gemein, aber.
Ja. Es ist schon eine andere Hausnummer als Atletico, die sie ja zuerst in der ersten Auslosung hatten. Und PSG hat, würde ich jetzt sogar sagen, sogar noch ein Downgrade gemacht von Manchester United zu Real Madrid. Ich glaube, das ist nochmal eine Nummer schwerer, da anzutreten. Mhm. Wird auch, glaube ich, sehr, sehr spannendes Spiel. Bin ich sehr gespannt, wie PSG das angeht. Wahrscheinlich auch so eine Konterhaltung. Mal gucken, ob sie das hinbekommen da im Mittelfeld gegen Modric und Kroos, die ja auch wieder ganz gut spielen. Bin sehr gespannt.
Ja, ich freue mich auf ein spannendes Spiel. Weil es ist, einer von den beiden fliegt raus, ne? Einer der beiden Großen geht im Achtelfinale raus. Und mich würde es nicht stören, wenn es PSG ist. Mal gucken.
Ich habe Ajax ins Halbfinale getippt.
Auf wen treffen die jetzt, habe ich schon wieder vergessen.
Benfica. Ja. Erste Station können sie schaffen.
Hm. Also, interessant auf jeden Fall. Paris, Real Madrid ist, glaube ich, so von den Namen her natürlich so das interessanteste Duell. Freuen wir uns auf ein schönes Achtelfinale. Machen wir weiter mit der Bundesliga. Und ja, da haben wir mit Borussia Mönchengladbach einen Krisenclub, über den wir mal sprechen wollen. Und zwar, ja, Gladbach unter Hütter hat jetzt in den letzten Wochen schon nicht besonders gut performt. Und jetzt setzte es ein saftiges 4:1 in Leipzig, die ihrerseits mit einem neuen Trainer, nämlich Tedesco, angetreten sind. Und ja, wie so oft, Peter Hüballer hat es ja letzte Woche gesagt, wenn ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht, gewinnt die Mannschaft fast immer oder verliert zumindest so gut wie nie. Und das hat sich auch hier bewahrheitet. Die Frage ist natürlich immer noch, inwiefern sind das entfesselte Leipziger und inwiefern sind das kollabierende Gladbacher, die einfach in der Vollkrise sind. Wie habt ihr das Spiel denn gesehen?
Bevor ich in die Analyse einsteige, würde ich gerne Etienne eine Frage stellen. Etienne, kannst du ohne Worte beschreiben, wie du die aktuellen Leistungen von Gladbachs Club Hütter dich fühlen lassen? Gut. Sehr gut. Was ich interessant fand bei RB Leipzig ist, dass halt Tedesco da so ein klassisches Ding gemacht hat, was damals auch Kohfeldt gemacht hat, als er zu Wolfsburg neu gegangen ist. Hat erstmal ein relativ stabiles System aufgebaut mit einer Dreierkette hinten drin. Und hat dann erstmal sehr viele Spieler auf ihre beste Position gestellt. Also Angelinho als sehr, sehr offensiv eingestellter Linksverteidiger, Forsberg, der auf der 10 gespielt hat, vorne Doppel-6, Kampel, Leiner, ein Nkunku so in der vorgezogenen Rolle. Da waren sehr, sehr viele Spieler auf ihrer idealen Position und das hat man dann auch gemerkt, dass die gut miteinander harmoniert haben, dass die vor allen Dingen auch Bock hatten, so zu spielen. Das ist ja dieses klassische, neuer Trainer kommt und entfesselt erstmal seine Mannschaft.
Ja, und das ist auch so ein bisschen so passiert, ne? Inwiefern, jetzt hast du gesagt, die haben auf ihren besten Positionen gespielt. Inwiefern war das jetzt auch systematisch ein Richtungswechsel von Marsch zu Tedesco hin? Ist das jetzt eher so ein Nagelsmann-Fußball, auch ein bisschen weg von dieser Red Bull-Doktrin?
Nach einem Spiel ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sagen, auch weil sie jetzt nach der Führung dann nicht mehr viel Ballbesitz hatten, sondern eben die Konter gut ausgespielt haben gegen Gladbach, die so richtig auseinandergebrochen sind. Entsprechend, ich glaube halt, sie haben auch schon diese mit dieser Dreierkette oder beziehungsweise Fünferkette, dieser Mischform, haben sie auch schon unter Marsch gespielt. Sie haben halt nie Angelinho in dieser richtigen Rolle gehabt, sodass sie halt da so zwischen Vierer- und Fünferkette so ein bisschen geschwenkt sind, je nachdem, wie hoch Angelinho geschoben ist. Das war so ein Stück weit neu, aber ansonsten würde ich da jetzt noch nicht so die Mega-Rückschlüsse machen. Mir ist Tedesco jetzt auch nicht so als der krasse Nagelsmann-Trainertyp aufgefallen. Da ist noch ein paar Nuancen dazwischen. Ich glaube, da ist die Stabilität bei Tedesco noch mal viel stärker im Vordergrund. Mhm.
Ja, 4-1 klingt natürlich auch deshalb so hoch, weil Leipzig noch 2 Tore in der Nachspielzeit gemacht hat, muss man auch dazu sagen. Davor
hätten sie aber vorher schon machen müssen.
Hätten sie vorher schon machen müssen, von den Chancen auf jeden Fall. Sodass, ja, obwohl diese Tore so spät fielen, man schon irgendwie sagen kann, dass Gladbach nie wirklich in der Position war, das Spiel zu gewinnen. Also es war schon an dem Tag eine eindeutige Geschichte.
Ich fand es ein sehr gutes Spiel. Eigentlich also von Leipzig ein hervorragendes Spiel und von Gladbach auch gar nicht so schlecht. Also sie hatten eigentlich viele gute Ansätze auch dabei. Nur immer alles nicht gut genug. So, ich hatte das Gefühl, sie hatten viele Sachen, wo sie so ein bisschen überambitioniert waren im Ballbesitz. Haben immer wieder versucht, das relativ kompakte Zentrum von Leipzig, die da mit diesem 2-1-2-1 so eine sehr kompakte Box in der Mitte haben, haben sie immer wieder versucht, direkt da durchzuspielen, anstatt noch ein paar Mal Seite zu wechseln und dann später irgendwie, wenn sich ein bisschen mehr Raum auftut, da anzugreifen. Und das hat dann zu relativ vielen Ballverlusten geführt in Räumen, die eigentlich okay waren, wo man ins Gegenpressing kommen kann. Gegenpressing war dann so ganz in Ordnung, aber immer nicht gut genug für Leipzig. Leipzig hat sich unfassbar oft in Umschaltsituationen einfach durchgesetzt mit sehr guten kleinen Einzelaktionen, haben halt im Mittelfeldzentrum ausschließlich sehr pressingresistente Spieler, die dann da durchkommen, immer wieder ganz schnell den ersten Pass auf den Stürmer gekriegt, immer wieder einen Nkunku gehabt, der sich dann aus diesen 1-gegen-1-Situationen direkt befreit hat. Ich fand das schon ein ziemlich starkes Spiel von Leipzig und Gladbach ist da, glaube ich, ein bisschen gefühlt so ein bisschen naiv gewesen.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil das war überambitioniert, trifft es halt da. Weil ich hatte das ganz oft das Gefühl, dass dann irgendwie Spieler ins Gegenpressing gerückt sind und gar nicht mehr abgesichert haben. Und dann am Ende auch Benze Baini, der da gar nicht mehr mitgeht. Ich glaube, bei dem letzten Tor, da waren halt so ganz oft, sind sie in Stellung geraten, die vermeidbar gewesen wären, die du auch gegen RB Leipzig eigentlich gar nicht haben willst. Wo ich gedacht habe, ey, ihr habt gerade 10 Tore kassiert in 2 Spielen. Warum denn jetzt so offensiv ausgerichtet? Warum auch mit so einer Viererkette da hinten anfangen? Na gut. Muss das Hütter wissen.
Ich glaube auch, weil das in den letzten Jahren immer der Wesenskern der Mannschaft war, dass sie sich auch in schwierigen Situationen immer dann mit Offensivstärke da rausziehen konnten. Wenn du solche Spieler vorne drin hast, Embolo, Stindl und so, können immer wieder Sachen machen. Die hatten auch immer wieder gute Aktionen im Laufe des Spiels. So, es war nicht so, dass die überhaupt keine offensive Durchschlagskraft ausgestrahlt hätten oder so. Sie waren schon im Spiel. Und ich glaube, es ist echt schwierig in so einer Situation, wenn deine Stärke eigentlich Offensivspiel ist, dann quasi auf diese, also so auf Sicherheit zu spielen, auf Stabilität zu spielen, damit ja so ein bisschen auf diese Stärke zu verzichten. Aber Leipzig war, ich glaube, in der Situation der ganz falsche Gegner für Gladbach.
Ja, wir können mal. Ja, Tobi?
Den machst du gerne.
Ich wollte gerne einmal kurz auf die Tabelle schauen, um mal einzuordnen, wie es jetzt für Gladbach derzeit ausschaut. Nämlich gar nicht so erfreulich. Da haben wir sie nämlich auf Tabellenplatz 13. Und es sind nicht nur die 18 Punkte, 2 bis zum Relegationsplatz, sondern es sind auch die minus 9 Tore, die einen so ein bisschen, ja, pessimistisch auf Gladbach schauen lassen. Wir hatten das ja letzte Saison auch schon noch unter Rose, so eine sportliche Krise. Da wurde das dann im Prinzip auf den Trainer geschoben. Inwiefern glaubt ihr, dass eventuell auch das so ein bisschen den Blick getrübt hat von der eigentlichen sportlichen Qualität weg, weil man damals ja eigentlich gesagt hat, okay, das liegt jetzt an der ganzen Unruhe, dass der Trainer gesagt hat, er geht nach Dortmund. Und dadurch ist dieses sportliche Abschneiden so ein bisschen entschuldigt und erklärt gewesen. Und jetzt fehlt quasi natürlich dieser Ansatz. Jetzt kann man zwar auch sagen, okay, Hütte erreicht die Mannschaft nicht oder so. Aber inwiefern glaubt ihr, war das damals schon auch ein sportliches Problem und nicht nur ein Trainerproblem?
Das ist schwer zu sagen jetzt. Ich finde halt, unter Hütte hat ja auch bei der Eintracht war schon immer hinten das Scheunentor recht groß. Also es war ja auch typischer Hütter-Fußball, immer volle Kanne nach vorne zu gehen und einfach zu hoffen, dass man das eigene Risiko sozusagen outscoren kann. Und das klappt halt dann gegen so eine Qualitätsmannschaft wie gegen Leipzig halt nicht immer. Auf der anderen Seite, ich werde halt aus Gladbach noch nicht so richtig schlau, weil natürlich sieht die momentane Bilanz mit 3 Niederlagen in Folge nicht so gut aus. Davor haben sie allerdings die Bayern 5-0 geputzt, dann auch nachgelegt gegen Bochum. Also unentschieden gegen Mainz, die zu dem Zeitpunkt in guter Form waren, dann auch gegen Fürth, so ein Pflichtsieg, der ja auch nicht dann immer so leicht geht, wenn du irgendwie von so einem Hoch kommst. Also gerade dann diese vermeintlich kleinen Mannschaft nach so einem Bayern-Triumph zu schlagen, finde ich, ist dann auch immer so, das muss man dann auch erstmal machen. Da habe ich die Mannschaft eigentlich schon für sehr stabil unter Hütte eingeschätzt. Und jetzt Köln, Freiburg, Leipzig. Ich kann es immer noch nicht so ganz greifen. Dass die ein hohes Risiko beim Fußball gehen, das war wahrscheinlich unter Rose genauso wie unter Hütter. Ich finde tatsächlich, so doof sich das jetzt anhört, und das sage ich nicht wegen der Geschichte Hütter-Frankfurt oder so, aber jetzt das nächste Spiel gegen die Eintracht, finde ich, ist so eine richtige Standortbestimmung auch für Gladbach. Weil das ist eine Mannschaft, die ich ungefähr auf Augenhöhe sehe, so was die Qualität des Kaders angeht. Und die aber auch in guter Form ist. Und da musst du dann, finde ich, kann man gut dann ablesen, wie man Gladbach dann für den Rest der Saison vielleicht auch einzuordnen hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn die da unter die Räder kommen in Frankfurt, dass dann die Luft für Hütter vielleicht auch schon dünn wird in Gladbach.
Ich glaube, ein Erklärungsansatz ist vielleicht, dass es eine Mannschaft ist, die sehr viel Qualität in den Aktionen hat, aber nicht so viel Quantität an Aktionen. Also du hast durchaus Probleme bei ihnen jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gehabt, die Intensität im Pressing aufrechtzuerhalten, Wege zu machen. Mbolo ist so ein bisschen das Musterbeispiel dafür, der an einem guten Tag und in seinen besten Aktionen quasi Weltklasse ist, aber das halt nicht permanent, konstant immer wieder abrufen kann, der auch im Pressing nicht die ganze Zeit lange Wege macht, die ganze Zeit intensiv spielen kann. Und so kann die Mannschaft halt in dem Moment, kann in jedem Moment immer sehr guten Fußball spielen, weil sehr viele Spieler haben, die überragende Sachen auch können, aber haben nicht diese Konstanz in der Intensität. Und dadurch auch nicht die Konstanz in den Leistungen. Weil in dem Moment, wo die Intensität ein bisschen fehlt und der Gegner auch gut spielt, wie jetzt Leipzig, dann laufen sie in Konter rein, dann kommen sie im Pressing nicht mehr ran, dann verlieren sie ein bisschen die Präsenz im Spiel, dann kommt hier und da mal ein Fehler, den sie dann nicht ausbügeln können. Und so ist es, glaube ich, so ein bisschen Inkonstanz, kommt so mit der Mannschaft mit.
Ja, und ich glaube aber auch, ich würde der Hütter nicht ganz ausnehmen, weil der natürlich auch diese Intensität sehr stark fordert, aber irgendwie die nicht auf den Platz bekommt. Und das, klar, kann man das dann auf den Spieler schieben. Aber wenn dann vielleicht die Idee nicht zu dem Spielermaterial passt, also dass er zum Beispiel Neuhaus, hatten wir auch schon öfters, so gar keine Rolle mehr spielt, obwohl der natürlich für dieses punktuell qualitativ sehr hochwertige Spiel so eine tragende Säule ist. Ja. Und man dann eher dann Intensität, die man dann aber auch nicht auf den Platz bekommt. Und dann kommen natürlich noch so Geschichten mit, die jetzt natürlich, wenn es schlecht läuft, da kommen natürlich auch immer die ganzen Geschichten da raus. Und dann hat man jetzt lesen können, dass Eberl eigentlich im Sommer den Kader sehr stark umbauen wollte, aber dann kam halt die Corona dazwischen und der hat halt keine Käufer gefunden. Dass ein Benze Baini, ein Thuram eigentlich im Sommer alle weg wollten und gar quasi nur noch auf Abruf da sind.
Zakaria
auch, dass die quasi auch in der Mannschaft da sehr viel Gruppchenbildung sind, das sind ja dann auch wieder Sachen. Klar, liest du die immer, wenn es schlecht läuft, weil dann hat immer jemand was zu meckern, aber es ist ja auch wieder so ein Teil des Ganzen vielleicht.
Ja. Was ich auch ganz interessant fand, was vielleicht auch so ein bisschen in diese These noch mit reinspielt, ist, Hütter hat zweimal gewechselt. Ja, also wenn du normalerweise in so einem Spiel merkst, okay, ich komme nicht so richtig rein, wir liegen auch hinten, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen was verändern, dann schöpft man vielleicht die 5 Wechsel, die einem zur Verfügung stehen, auch irgendwie aus. Und er hat in der 54. einmal Benisch eingewechselt für Hofmann und in der 76. Player für Stindl. Auf der Bank saß 90 Minuten unter anderem ein Neuhaus. Ja, aber auch Hermann oder Wolf, die ja auch als Joker schon häufiger mal reingekommen sind, wurden nicht berücksichtigt. Ist das auch ein Zeichen?
Tja, es, man kann es natürlich auch immer so interpretieren, dass, dass der Trainer die nicht in eine verlierende Mannschaft einwechseln will. Also es ist ja auch oft eine Strafe, wenn du eingewechselt wirst in einem schon verlorenen Spiel.
Ja, wobei es war ja von den Toren nicht verloren. Ne?
Nee, es war nicht verloren. Deshalb fällt das eigentlich als Argument weg. Mhm. Ne? Das ist genau der Punkt, weil wenn du jetzt bei einem 6-0 nicht noch jemanden einwechselst, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen. Bei einem Stand von 2-0 oder 0-2 aus Gladbacher Sicht und du hast noch Qualität auf der Bank. Ja, also da kann man sich's auch nur so erklären, dass entweder Neuhaus wirklich momentan komplett außer Form ist, mhm, oder dass das Verhältnis zu Hütter wirklich so angeschlagen ist. Und ich kenne das aus Frankfurt, wenn Hütter, das ist bei ihm so. Wenn du erstmal verkackt hast aus irgendeinem Grund, dann bist du erstmal weg vom Fenster. Ne? Das haben wir bei Danny da Costa zum Beispiel gesehen oder so. Auch bei anderen Spielern. Da bist du dann raus. Es wundert mich halt nur, weil es ist natürlich schon, jetzt mal unabhängig davon, wie Hütter Neuhaus einschätzt, ist es einer der im Sommer meistgehandelten deutschen jungen Spieler gewesen. Ja. Ne? Also, ja. Da würden sich einige Vereine freuen, den unter Vertrag zu nehmen.
So sieht's aus. Du redest von Qualität auf der Bank. Wir holen uns auch ein bisschen Qualität auf die Bank, machen einen kleinen Spot und dann sind wir gleich wieder da.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit Martin Raffelt einen zweiten, überaus kompetenten Mann an Tobis Seite haben. Die doppelte Qualität. Außerdem natürlich wie immer Eddie und Nico dabei. Und gerade haben wir schon ein bisschen über Gladbach gesprochen, was da so falsch läuft. Und jetzt kommen wir mal zu Adi Hütters alter Mannschaft. Da läuft nämlich momentan einiges richtig. Nach einem schwierigen Start hat die Eintracht jetzt bis mal auf letzte Woche gegen Hoffenheim doch ordentlich Punkte gut gemacht und das ging auch dieses Mal weiter mit einem spektakulären Sieg gegen Leverkusen. Man lag schon 2-0 hinten, da sah es nicht so gut aus und dann auf einmal ist irgendwas passiert und Frankfurt hat so richtig aufgedreht, hat das Spiel 5-2 gewonnen.
Ja.
Was geht ab?
Ja, gute Frage. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass ich auch aufgrund der Leistung gegen Hoffenheim nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe, weil das eigentlich eine gute Leistung war und man die Entwicklung der Eintracht da auch ablesen konnte. Und das führt sich jetzt fort. Natürlich habe ich auch nicht damit gerechnet, dass man Leverkusen so abfertigt. Ich glaube, Leverkusen hat auch nicht damit gerechnet. Also die haben bis zum 2-0 waren die auch die bessere Mannschaft und es sah eigentlich nach einem gebrauchten Tag aus, wo du eigentlich schon den Computer oder den Fernseher ausmachst und sagst, so, ich will eigentlich gar nicht weitergucken. Aber Glasner hat es auch gesagt, man hat dann gesehen, so wie Rafa Boré direkt ins Tor gerannt ist und den Ball geholt hat und auf den Mittelpunkt gelegt hat. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Eintracht jetzt auch durch die Europa League, ne, Gruppensieg in der Europa League und auch durch diese Last-Minute-Treffer, die sie gemacht haben, einfach wirklich viel Selbstbewusstsein getankt haben. Und Leverkusen vielleicht so ein bisschen unterschätzt hat dann auch, dass das Spiel halt noch 70 Minuten geht. Dann kam der schnelle Anschlusstreffer, dann steht es 2-1 und dann war glaube ich, richtig, da war die Eintracht richtig heiß und dann muss man sagen, dann kam es wirklich zu etwas, was ich bei der Eintracht nicht häufig sehe, aber wirklich eine Leistungsexplosion, wo die sich in den Rausch gespielt haben. Das, man kann es nicht anders sagen. Also einfach wirklich, ich glaube, Andrich hat es im Interview danach gesagt, die haben uns gefressen, hat er gesagt. Und so war es auch. Die haben einfach jeden Zweikampf gewonnen und sind da mit einer breiten Brust und einer Dynamik reingegangen, 7 Kilometer mehr gelaufen als Leverkusen. Und dann ist es wie so oft, wenn das Selbstbewusstsein da ist und diese Überzeugung da ist, dann klappen plötzlich die Sachen, die vor ein paar Wochen noch, wo ich hier saß und gedacht habe, das kann nicht sein, die können nicht mehr Fußball spielen. Da zaubert der So einen, weiß ich nicht, Quarterback-Pass nach dem anderen daraus, also wie der da den Pass spielt auf Lindström. Und auch später noch, dann noch selber das Ding da reinmacht. Jakic trifft plötzlich aus, weiß ich nicht, 14 Metern oder so. Dann läuft plötzlich alles, funktioniert dann, was vor ein paar Wochen nicht funktioniert hat. Und plötzlich bist du wieder im oberen Drittel. Fußball ist teilweise wirklich, also es ist wirklich verrückt, gerade auch in dieser Saison, diese Liga, wenn man sich anguckt, wie eng das ist. Und wir haben es eben bei Gladbach gehabt. Gladbach schlägt Bayern 5-0, verliert dann gegen, was weiß ich, Köln und kassiert 4 Treffer. Es ist fast, als ob du es auswürfeln kannst am Wochenende. Aber ja, die Eintracht ist auf einem guten Weg, glaube ich. Wenig Verletzungspech, muss man sagen. Das hilft natürlich auch. Und haben sich jetzt einfach das Selbstbewusstsein erarbeitet. Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Mhm.
Gönn dir mal zwei dazu. Ja, Martin, mach mal.
Um das zu unterstreichen, wie merkwürdig auch dieser Verlauf war. Ich hatte gedacht, als das so lief, wahrscheinlich, ja, die haben ja Euroleague gespielt. Wahrscheinlich hat Leverkusen jetzt hier 2 Tage Pause, 2-mal die gleiche Elf gespielt und Frankfurt hat irgendwie viel gewechselt von Donnerstag. Habe ich mir die Aufstellung vom Donnerstag angeguckt und es war genau andersrum. Bei Frankfurt haben fast alle doppelt gespielt und bei Leverkusen wurden fast alle eigentlich ausgewechselt, waren eigentlich fast alle frisch.
Das ist krass. Die haben ein Auswärtsspiel in Istanbul am Donnerstag noch gehabt. Also, das ist echt, ich muss wirklich sagen, das ist erstaunlich, mit welcher Power die zurzeit spielen. Spricht zumindest für eine, also ich bin da ja auch eher Laie, was das angeht, aber man sagt immer, dann spricht das für eine gute Vorbereitung oder für einen guten Fitnesszustand. Vielleicht ist das auch dann oft der Schlüssel.
Kein Laie in Fitnessfragen. Also.
Naja, ich meine Fußballfitness. Generell bin ich ja Fitness-Coach. Ja. Coach. Aber das ist natürlich schon interessant, wenn das halt spielerisch nicht klappt oder wenn du spielerisch oder vom Mannschaft, von der Qualität halt zumindest nicht funktioniert, dann zumindest eine körperliche Fitness an den Tag zu legen, um den Gegner zumindest niederzukämpfen oder so.
Ja, das scheint bei Glasner relativ auf einem guten Level zu sein. War damals beim LASK schon sehr, sehr gut. Und Wolfsburg war, also Arnold hatte letztens nochmal erwähnt, dass er halt bei Wolfsburg immer sehr, sehr viel darauf Wert gelegt hat. Und jetzt diese Saison ist Wolfsburg die laufschwächste Mannschaft der Liga. Waren sie, glaube ich, letzte Saison, ich weiß nicht, wo sie letzte Saison standen, aber ich glaube deutlich besser. Ist glaube ich schon Steckenpferd von ihm.
Intensiv bis zum geht nicht mehr. Und sie haben jetzt alle auch, wie du gesagt hast, Eddie, ich glaube, das ist jetzt so eine Elf, die sich gefunden hat. Das hat der auch lange nicht. Man weiß jetzt, wie man Boré einsetzen muss, dass das nichts bringt, den mit 1000 Flanken zu füttern. So und Jakic haben sich so gefunden im Zentrum und die Abwehrkette ist auch besser, finde ich. Tut da, dass der wieder da ist, ist auch ganz gut.
Ja, also ich muss auch sagen, was halt wirklich gut klappt, ist halt diese zentrale Jakic und So. Also die ergänzen sich wirklich super. Du hast mit So halt eher den spielerischen Part, der auch wie ich schon gesagt, wie so ein Quarterback halt diese Pässe spielt. Und mit Jakic hast du halt auch Zweikampfstärke, aber auch so gerade Boré und Jakic sind Typen von der Mentalität her, die der Mannschaft unheimlich gut tun, weil die mitreißen, ja, mit ihrer Art. Kein Zweikampf verloren zu gehen, immer ranzurennen. Die Leute auch, die Mitspieler, also wenn man das so sieht, die Körpersprache auf dem Feld ist enorm wichtig, weil die auch die anderen Spieler immer anpeitschen. Und wenn du angebrüllt wirst von einem Jakic oder von einem Boré, dass du gefälligst Pressing mitmachen sollst, dann machst du es vielleicht auch leichter mit, als wenn, sag ich mal, jetzt nur so Leute wie ein Kamada hast, der eigentlich auch froh ist, wenn er mal nicht anlaufen muss. Ja? Also das ist auch ein Mentalitätsding. Was man wirklich auch, finde ich, erwähnen muss, ist ein Da Costa. Also der ja quasi aussortiert war, wo schon spekuliert wurde, ob er im Winter nicht wechselt, was ja natürlich auch immer noch sein kann. Aber und dann finde ich, dass auch ein Glasner das super macht, dass er dann so ein Da Costa halt auch aufstellt. Das ist dann eben auch der Unterschied zu Hütter, so wie ich das zumindest beobachte, dass der dann noch mal eine Chance kriegt. Weil er auch gesagt hat, er war jetzt auch die letzten Male immer im Kader, der hat gut trainiert. Andere waren halt noch vor ihm, aber jetzt kriegt er die Chance. Und da muss man sagen, hat Costa die dann auch endlich mal genutzt, was mich freut, weil ich den persönlich mag, aber er auch wirklich außer Form war und hat ein gutes Spiel gemacht dafür, dass er so lange nicht gespielt hat. Und ja, das, finde ich, spricht auch dann dafür, dass jetzt ein Hinteregger wieder in der Startelf war, Hasebe auf der Bank und so. Das, mir gefällt dieses Teammanagement von Glasner. Mir gefällt, wie er wirklich. Es gibt viele Trainer, die sagen, ja, bei mir ist nie einer abgeschrieben. Jeder hat die Chance, sich übers Training zu beweisen. Das sagt jeder Trainer. Aber wir wissen alle, es gibt Spieler, die haben nicht die Chance, sich übers Training zu beweisen. Die sind einfach aussortiert. Die spielen auch keine Rolle mehr. Und bei Glasner habe ich das Gefühl, dass du da schon immer doch wirklich noch eine realistische Chance hast, dich wieder in den Mittelpunkt zu spielen. Und das motiviert dann auch wieder. Ne? Also wenn du jetzt siehst, ne, und da Costa steht wieder in der Startelf und dann kann das eben auch eine Signalwirkung für andere Spieler haben, die vielleicht gerade momentan auf der Bank sitzen.
Ja, kommen wir noch mal zu Leverkusen. Die waren ja zuletzt im Aufwind, haben es gut gemacht, waren tabellarisch, haben sich da rangerobbt an das Führungsduo. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz die Tabelle einblenden, wie sie jetzt aussieht. Dort sehen wir nämlich Leverkusen immer noch auf Platz 3, aber haben jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen durch die Niederlage zu Dortmund. Wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die eigentlich im Aufwind ist, wo man eigentlich von der Mentalität sagen muss, okay, pass auf, Euroleague, geil, abgehakt, haben wir geschafft. Wir sitzen jetzt Dortmund im Nacken, wir müssen jetzt irgendwie dranbleiben, dass dann nach einer 2-0-Führung man sich da so, Zitat, auffressen lässt.
Ratlose Gesichter,
gut, habt ihr auch keinen.
Also ich hatte das Gefühl, der erste Schritt dahin war, dass man nach dem 2-0 so in so einen Sicherheitsmodus erstmal gegangen ist. Und Frankfurt war von Anfang an relativ aggressiv und hat relativ hoch gepresst. Und in der Anfangsphase hat Leverkusen sich sehr dagegen gestemmt und versucht, es immer zu bespielen und irgendwie dort ins Zentrum zu kommen, gegen die beiden Sechser sich da irgendwie durchzuspielen. Erste Tor war ja auch sensationell rausgespielt, wobei da auch das Pressing durch einen Abwurf einfach nach einem Frankfurter Angriff ausgehebelt wurde, aber da hat Leverkusen auf jeden Fall versucht, das Spiel zu gestalten und dann nach dem 2-0 haben sie das nicht mehr so gemacht und haben dann gegen das hohe Pressing dann vermehrt dann versucht, einfache, vermeintlich sichere Lösungen zu finden und haben dadurch so ein bisschen die Kontrolle übers Spiel abgegeben. Und haben die sich dann nicht mehr so richtig wiederholen können später.
Und waren auch selber gar nicht so intensiv dann mehr irgendwie im Spiel gegen den Ball. Dann das war das häufig so. Gewundert. Ja, das hat, da war halt häufig, dass Aranguiz plötzlich höchster Spieler war, weil der nach vorne geprescht ist und halt gar keiner nachgerückt ist, wo ich mir auch denke, gut, Aranguiz macht sowas gerne mal, aber den müssten die anderen wenigstens nachrücken. Also da hat man wirklich der Intensität des Gegners nichts entgegenzusetzen gehabt. Und das ist ja auch so dieses Leverkusen-Klischee so ein Stück weit. Und klar, wenn du natürlich dir auch anguckst, wer auf dem Feld stand, da hatten die Frankfurter schon einen richtigen körperlichen Vorteil, aber dann andererseits, wie du es gerade gesagt hast, hätten sie es halt fußballerisch noch mehr rausspielen können sollen.
Ich fand es aber auch komisch, ich fand, sie hatten auch so gerade in der Anfangsphase eigentlich gute Strukturen fürs Pressing, so haben relativ gut Flügelstürmer auf Halbverteidiger verteidigt und dann Außenverteidiger auf Außenverteidiger, womit man eigentlich sehr, sehr viel Druck aufbauen kann, aber dann gab es viele Situationen, wo sie dann so nur da standen in dieser Struktur und dann gar nicht richtig angelaufen sind. Wo ich schon so dachte, so, hä, warum, die könnten doch jetzt einen Ball erobern, warum machen die es gerade nicht? Das war sehr seltsam, so als würde man wollen, dass Frankfurt irgendwie ins Mittelfeld spielt, um dort die Bälle zu erobern oder so. Aber ja, keine Ahnung, war eine seltsame Partie von Leverkusen.
Ja, so ein bisschen diese fehlende Konstanz auch einfach bei Leverkusen. Qualität ist da, wenn alle fit sind und schwer zu erklären, ne? Warum dann immer wieder so Ausreißer dann dabei sind. Aber vielleicht hat Frankfurt auch einfach super gemacht.
Ich glaube, es war einfach ein guter Tag in der Eintracht.
Genau, also Dortmund hat einen Punkt geholt, Bayern hat gewonnen. Ne? Leverkusen ist jetzt, gut, haben wir sie vorher auch nicht mehr wirklich realistisch ins Meisterschaftsrennen reden können, auch wenn es schön gewesen wäre, aber jetzt sind es dann schon wieder 10 Punkte auf die Bayern. Aber gut, dann bleibt es halt beim Champions League Platz, den sie sich hoffentlich nicht mehr nehmen lassen aus Leverkusener Sicht, denn da rückt doch einiges nach. Zum Beispiel Hoffenheim. Aber wir machen mal erstmal weiter mit Dortmund, würde ich sagen.
Gut abgelenkt.
Ja. Machen wir erstmal weiter mit Dortmund. Die haben nämlich was Ähnliches gemacht, was Leverkusen gemacht hat, nämlich einfach die Konstanz vermissen lassen. Jetzt hatten sie die sehr kontroverse Niederlage gegen die Bayern und schaffen es dann jetzt nicht in Bochum dran zu bleiben und den Dreier zu holen und den Abstand bei 4 Punkten zu lassen, sondern müssen sich dann mit einem Punkt genügen, obwohl sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. War das ein Spiel, wo man sagt, ja, okay, die Effizienz hat gefehlt am Ende, das war auch ein bisschen Pech, oder war es mehr als das?
Naja, wenn du dir die zweite Halbzeit anschaust, ich glaube, Bochum hat 2 oder 3 Mal sogar auf der Linie gerettet. Riemann hat, glaube ich, auch 5 oder 6 Paraden insgesamt gezeigt. Und Bochum hatte bis auf den Elfmeter praktisch keine Torchance. Also ist das schon so gewesen, dass es tatsächlich gerade in der zweiten Halbzeit komplett auf eine Hälfte ging. Trotzdem würde ich behaupten, dass Dortmund so in der ersten Halbzeit noch nicht ganz so gut gespielt hat. Immer so ein bisschen haben sie die Risikofreude vermissen lassen. Ein bisschen haben sie auch sich dann zu leicht dazu verleiten lassen, auf Außen zu spielen und haben dann nicht eben durch das Zentrum gespielt. Und Bochum hat halt, wie man das von ihnen kennt, hat halt alles reingeworfen, waren halt wirklich präsent in den Zweikämpfen in der eigenen Hälfte und haben das dann gut gemacht. Deswegen, ja, Bochum hat sich den Punkt erkämpft, aber wenn du das Spiel öfter spielen würdest, wenn du es 10-mal spielen würdest, sage ich immer, dann wird das Ding 8-mal an Dortmund gehen mindestens.
Expected Goal von Dortmund war, glaube ich, 2,9 oder so.
Und das ja, von Bochum halt 1,0 und davon waren 0,8 für den Elfmeter.
Genau. Und dazu noch das Abseits-Tor von Dortmund war zwar abseits, aber das war natürlich auch, da steht halt irgendein Spieler steht irgendwo im Abseits, wenn der einen Schritt rausmacht, fällt das Tor trotzdem. War auch nicht so glücklich.
Meinst du das Bellingham, wo als Bellingham da jemand die Sicht genommen hat?
Genau. Mhm.
Ja, war regeltechnisch korrekt, das nicht zu geben, aber es ist natürlich dann unglücklich in so einem Moment, natürlich, völlig klar. Genau.
So unglücklich das war, aber ich finde es halt immer wieder krass, weil wir haben ja letzte Woche ganz viel über dieses Dortmund gegen Bayern-Spiel geredet, klar. Und das hat ja auch Bayern in den letzten Jahren regelmäßig gewonnen. Aber wo der Dortmund immer den Titel so verschenkt, in Anführungszeichen, beziehungsweise weiß, wo denn die Punkte fehlen, ist halt in solchen Spielen wie jetzt gegen Bochum. Das ist ja das, was ich hier seit Jahren predige. Ich habe das nochmal angeguckt jetzt, seit der letzten Meisterschaft von Dortmund 2012 haben die Bayern gegen Aufsteiger ein einziges Spiel verloren. Das war damals am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart, dieses 1-4, wo es halt für die Bayern eine Banane ging. Ansonsten haben sie noch 3-mal Unentschieden gemacht und sonst immer gewonnen. Und Dortmund schafft das eben nicht. Dortmund hat halt seitdem schon 8 Spiele gegen Aufsteiger verloren, 8 Spiele unentschieden gespielt. Und das sind halt eigentlich Spiele, die du als Borussia Dortmund mit dem Anspruch, den du hast, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, muss Bordeaux Meister werden? Denke ich nicht, aber Dortmund muss eigentlich kontinuierlich gegen Aufsteiger punkten. Klar ist jetzt ein bisschen unfair anhand dieses Spiels, weil Dortmund ja auch gerade in der zweiten Halbzeit extrem dominant war. Aber das sind die Punkte, die am Ende fehlen zu den Bayern.
Ja, da hatten wir gesagt, vielleicht wird es unter Rose besser, ne, dass sie eben das schaffen. Aber was man halt auch wirklich sagen muss, sie haben ja oft Spiele, wo sie sich dann mit tiefstehenden Gegnern so schwer getan haben und sich dann auch nicht die Chancen rausspielen konnten, wo man gemerkt hat, okay, das war jetzt eben nicht Pech, sondern das ist im System verankert, dass sie sich einfach sehr schwer tun, wenn der Gegner sich hinten reinstellt. Das hatte man jetzt ja gegen Bochum nicht unbedingt, denn ihr sagt das ja selber, die Torchancen waren ja da. Hm? Also doch ein bisschen mehr Pech und kein Rückfall in alte Zeiten vielleicht.
Ja, wobei, das ist ja wieder das klassische Hermann Gerland-Zitat, würde ich jetzt wahrscheinlich in unser Phrasenschwein was reinwerfen, aber immer Glück ist Können, was ist dann immer Pech?
Ja, immer Pech haben sie nicht, haben wir das meiste von der Saison.
Ja.
Da spricht der Dortmund-Fan, darf man das sagen?
Ja, darf man sagen, ja. Aber ist ja so. Also, das ist schon, ich find schon in dieser Saison, bin natürlich auch nicht ganz unvoreingenommen. Gestern stand René Maric an der Linie, da hat, glaube ich, Tobi auch mal BVB ein bisschen die Daumen gedrückt. Aber ja, ich glaube, diese Saison ist man insgesamt schon konstanter gegen die kleineren Gegner. Deswegen war es ja auch bis letzte Woche noch sehr knapp oben.
Ja, das sind halt die Momente, wo man sein Leben so ein bisschen hinterfragt, wenn dann irgendwie der Kommentator auf Sky sagt, René Maric, einst angefangen als Taktikblogger bei Spielverlagerung.de, steht heute an der Seitenlinie. Und ich bin hier so als kleines Kästchen bei Bundesliga.
Ey, nee, das finde ich nicht okay, Tobi, weil du machst diese Sendung hier klein. Und du machst dich selber klein und das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, es gibt viele junge, gerade Kinder, die gerne Taktikblogger werden wollen, die sehen, ach Mensch, so wie Tobi Escher, das wünsche ich mir auch.
Ja, aber andererseits kenne ich auch Renés Gehaltszettel und ich weiß, was ich von euch überwiesen bekomme.
Ja, aber Tobi. Ja,
aber Moment, da muss ich jetzt mal einbleiben. Wie oft habe ich dir schon vorgeschlagen, dass wir zusammen Bundesligisten übernehmen und wie oft hast du ausgeschlagen an der Stelle?
Ich weiß, ja, ich, wenn du ein ernsthaftes Angebot hast, dann gerne, aber ich habe das noch nie. Du bist immer angekommen mit so als windiger Vermittler, sagen wir so. Ja, du legst mir mal so einen Vertrag vor und dann frage ich immer, was dahinter steckt, dann sagst du, muss ich dir vertrauen.
Okay, das heißt, vielleicht solltest du das einfach machen. So, weiß nicht, meine sie, sehe ich aus wie eine nicht vertrauenswürdige Person, den ich vielleicht auch mal so eine Position besorgen kann? Nee, ne?
Warum arbeiten wir daran, dass wir Tobias Escher aus der Sendung kriegen? Das macht für mich jetzt überhaupt gar keinen Sinn.
Ich will, arbeite daran.
Also. Ja, ja, aber er fängt an, das ist ein ganz wichtiges Signal. Das ist so, kann man ja mal vielleicht auch mal analysieren, wenn es um eine Mannschaft geht. Du merkst, wie da Unzufriedenheit wächst bei ihm gerade.
Im Gegensatz zum ZDF strahlen wir alle deine Sendungen aus, Tobi.
Ja. Und wenn du aus Bundesliga raus bist, dann mache ich hier wieder die Taktikanalyse.
Okay, da kommt dann bin ich auch raus.
So nämlich, dann kommen hier wieder die Heatmaps,
genau. Ja. So. Um zum Inhaltlichen zurückzukommen.
Ja. Kannst du vielleicht hier die Analysen machen, sonst hat Tobi.
Ich bin jederzeit für Rocket Beans.
Um wieder zum ernsten Tagesgeschehen zurückzukommen. Der Unterschied der Wochenende war ja wieder, dass die Bayern 1-0 hinten gelegen haben gegen Mainz, sich auch schwer getan haben und das Ding dann noch 2-1 gewonnen haben. Und
Ich höre euch dabei zu, aber es gibt doch eigentlich nichts außer ein bisschen Fortune, was den Unterschied macht, wenn das Chancenverhältnis, dass die Expected
Goals. Tatsächlich waren die Statistiken waren fast identisch. Sie hatten, glaube ich, beide genau 20 Schüsse und 5 hat der Gegner und ja, es waren super ähnliche Spiele tatsächlich.
Vielleicht hat Thomas Müller einfach irgendwas in seinem Blut, was dafür sorgt, dass an der Stelle das Pendel immer noch ein Stück weit in die richtige Richtung pendelt.
Sind das Dopingvorwürfe, Nico?
Hier exklusiv bei Bundesliga.
Nico Bayern hat ja aber auch diese Saison schon ein paar Punkte liegen lassen. Ne? Also das ist ja, eigentlich ist es ja normal, wenn man sich alle Top-Teams aus allen Ligen aller Zeiten anguckt, dann ist es eigentlich normal, dass du in jeder Saison so, wenn es gut läuft, 3, wenn es schlecht läuft, 5 bis 10 Spiele hast, wo man sich so schwer tut und dann hier und da auch mal Punkte liegen lässt gegen Gegner, der sich hinten reinstellt.
Ja. Und am Ende hat an diesem Wochenende ja VfL Bochum ja auch das Jahrhundert-Derby ausgerufen gefühlt, aus deren Sicht zumindest. Und vielleicht hat das dann dazu beigetragen, dass einer noch einen halben Meter weiter gesprungen ist und dann holt es den Punkt, den sie haben wollten.
Ja, mein Dortmund hat auch in Bochum gespielt, ne? Das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger.
Gut. Oh, Glück auf!
War das Herbert Grönemeyer? Sofort erkannt an dem Turnbrunn. Okay. Ja.
Der aber, ist gerade bei mir hier. Der sitzt bei mir hier nebenan.
Ja, aber ein Stück weit ist es ja wirklich so, ne? Also die Bayern haben jetzt ein Spiel, wo sie sich sehr schwer tun und in aller Regel schaffen sie es dann, dieses Spiel noch zu gewinnen. Auch das war verdient, muss man auch sagen. Bayern ohne das Mittelfeldzentrum aus Kimmich und Goretzka angetreten. Ja, also Goretzka fehlt verletzungsbedingt bei Kimmich. Wissen wir alle, was passiert ist. Er hat sich eben mit Corona infiziert, zeigt sich jetzt reuig, sagt, er hätte sich früher impfen lassen sollen, fällt aber natürlich trotzdem aufgrund dieser Infektion dann jetzt auch länger aus als gedacht, wird in diesem Jahr kein Spiel mehr machen für die Bayern. Das ist natürlich jetzt auch eine andere Bayern-Mannschaft. Kimmich, Goretzka im Mittelfeld oder Tolisso und Musiala in dem Fall, die dann da voreingekommen sind. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Qualitätsabfall.
Ja, fand ich aber, dass die haben es halt dann ganz gut abgefangen. Ich kannte auch in der zweiten Halbzeit, fand ich Rocker, der dann ein bisschen überraschend eingewechselt wurde. Den fand ich auch nicht schlecht. Der hat das dann so ein bisschen Ruhe reingebracht mit seinen Pässen von hinten, ein bisschen tiefer gespielt. Musiala ist ja immer so ein geiler Kicker. Also ein geiler Kicker, musst du sagen. Aber klar, Tolisso, Musiala, das ist eine Doppel-6, die lässt den Gegner da ein bisschen Fantasie. Und das haben sie auch in der ersten Halbzeit bekommen. Aber es ist schon beeindruckend, wie die Bayern dann, wenn sie dann gekitzelt werden, in der zweiten Halbzeit die paar Prozentpunkte noch mehr dazu hinlegen können, um das Spiel dann noch zu drehen.
Definitiv. Ja, bei Mainz muss man sagen, die haben es eigentlich gut gemacht. Gutes Spiel von Mainz. Es ist eins dieser Spiele, wo man sich auch vorstellen kann, dass am Ende ein bisschen was bei haften bleibt. Kann man stolz auf die Leistung sein, aber mit dem Ergebnis unzufrieden bei Mainz, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich fand Mainz extrem beeindruckend in dem Spiel, wie sie einfach die ganze Zeit kompakt sind. So die ganze Zeit überall haben die maximal 10 Meter Abstand zwischen allen Spielern gefühlt. Beim ersten Tor, da erobern sie den Ball und kommen innerhalb ein paar Sekunden zum Abschluss. Da sind 6 Spieler im Strafraum. Und die kannst reingehen, wo du willst in das Spiel. Und es ist immer eine extreme Kompaktheit da. Das ist dann schon eine Vorstellung, wo man auch sagen muss, das ist auch dann klar, dass es für Bayern schwer ist. So dagegen, wenn jemand so verteidigt, dann geht da niemand hin und nimmt die einfach so auseinander, so, sondern dann sind die immer, können die sich immer ein bisschen wehren. Im Umschaltspiel haben es dann auch gut gemacht. Das hätte Bayern vielleicht ein bisschen dominanter gestalten können im Gegenpressing, aber ansonsten ist schon schwer, dann da Tore zu erzielen. Ich hatte das Gefühl, weiß nicht, wie ihr es seht, dass Nagelsmann wahrscheinlich in der Halbzeit ein bisschen das Spiel durchs Zentrum so ein bisschen reduzieren wollte und gezielt gesagt wurde, okay, die sind so kompakt, wir versuchen mehr drüber zu spielen, wir versuchen mehr über den Flügel zu kommen, versuchen 2-gegen-1 herzustellen auf einen Außenverteidiger und das Tor war ja dann zumindest so auch, dass das einfach mit einem langen Ball in dem Moment, wo Mainz rausgerückt war, einfach mal über diesen kompakten Block drüber gespielt wurde. Und das hatte ich das Gefühl, war so ein bisschen das Zünglein an der Waage, dass der Bayern nochmal so ein bisschen die Spielweise auf Mainz nochmal so ein bisschen entscheidend angepasst hat.
Mhm. Und das andere, was ich halt fand, dass dann Mainz auch nicht mehr in die Konter kam. Wo ich noch nicht ganz sicher bin, lag das daran, dass irgendwie Gegenpressing Bayern besser war mit dieser stärkeren Flügelfokus. Oder einfach auch, dass Mainz irgendwann eben nicht mehr mit 3-4 Spielern nachgerückt ist, sondern Burkhardt und Sivo da vorne so ein bisschen auf sich alleine gestellt waren. Und dann bist du auch irgendwann so in dieser Lage. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch super nervig. Ich glaube, wenn du halt noch diesen einen Nadelstich immer setzt, dann ist es noch was anderes, als wenn du wirklich eine ganze Halbzeit in der eigenen Hälfte drin bist.
Ja, ich glaube, war eine Mischung aus beidem, ne? Also, du kannst natürlich, keine Mannschaft läuft in der 70. Minute noch genauso wie in der ersten Minute. Nee. So. Ja. Und dann kommt natürlich dazu, dass du andere Balleroberungen hast, wenn der Gegner tief spielt, wenn er über den Flügel spielt, als wenn er viel versucht, durch die Mitte zu kommen. Dann hast du halt, wenn er durch die Mitte kommt, hast du den Ball auf der 6, wenn er auf den Flügel kommt, hast du den Ball, oder wenn er tief spielt, hast du den Ball hinter der Abwehr, da musst du ja auch erstmal drehen.
Ich bin ja jetzt auch kein riesiger Fan von diesem U des Todes quasi, dass du halt auf den Flügel doppelt besetzt und das Zentrum dann so frei lässt. Aber ich fand dann Rocker, fand ich auch gut, weil der das dann halt eben da auch strategisch gut gemacht hat. Das passt oft im Bayern-Spiel nicht und deswegen fremdeln die auch so mit ihm und er so ein bisschen mit den Bayern. Dieses doch sehr, sehr strategisch langsam auf die Außenverteidigung, aber dem Spiel fand ich es gut dann. Und dann haben sie auch die Kontrolle gehabt nach dem 2-1.
Ja, ich fand, sie haben eine gute Balance bewahrt. Die haben jetzt nicht die ganze Zeit nur Flügelangriffe gespielt, nur tief gespielt, sondern haben auch die Halbräume immer noch mitgenommen, wenn es ging. War eine kleine Justierung, die aber sehr wirksam war.
Und das Beste muss man sagen, aus Mainzer Sicht, das komplette Spiel war im Fernsehen zu sehen und das ist ja auch nicht bei jeder Sendung so, die aus Mainz kommt, ne, Tobi?
Ja, schöne Anspielung darauf, auf die Champions League-Sendung, die nie ausgestrahlt werden wird.
Ja, ist nicht so schlimm. Wir machen weiter mit einem sensationellen Knallerstart. Und zwar Hertha BSC. Die haben den Trainer gewechselt und sind mit 4 Punkten aus 2 Spielen belohnt worden. Kann man, glaube ich, so sagen. Tayfun Korkut hat übernommen für Pal Dardai und hat geliefert. Oder seine Mannschaft hat geliefert. Erste Spiel war noch ein Unentschieden, aber da lagen sie ja zurück und kamen dann nochmal wieder gegen Stuttgart und jetzt gegen Bielefeld. Und das war ein wichtiges Spiel, wenn man das aus tabellarischer Sicht mal betrachtet. Vielleicht können wir die Tabelle, wir haben ja so eine schöne Tabelle, auch nochmal ganz kurz einblenden, um unseren Fokus nochmal auf die Abstiegsregion zu lenken. Dort sehen wir das nämlich, Hertha gegen Bielefeld. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ein 6-Punkte-Spiel im Grunde gewesen für Berlin. Und ja, sie haben geliefert und 2-0 gegen Bielefeld gewonnen. Gut für Berlin.
Ja, das stimmt. Das ist gut für Berlin, punktetechnisch. Es ist halt jetzt auch schwer einzuschätzen, wie sehr da schon Taifun Korkut eine Rolle spielt. Das ist natürlich jetzt, Bielefeld ist auch keine Übermannschaft, aber auf der anderen Seite sind es eben auch Spiele, wo, wie wir auch bei anderen Vereinen sehen, wenn du dann die verlierst, ist der Start mit einem neuen Trainer auch direkt verpufft. Und das ist jetzt nicht passiert. Also da ist dann vielleicht auch gleich eine Überzeugung dabei, hey, dieser Trainer kann uns helfen, mit dem können wir arbeiten. Ja, und ansonsten war das aber jetzt auch kein Spiel zum Zungenschnalzen, finde ich, von Hertha. War gut, war okay, aber ist jetzt auch immer noch, glaube ich, weit von der Erwartungshaltung, die man beim
Big Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern in dieser Saison, weil die Qualität des Kaders nicht mit der Erwartungshaltung Schritt halten kann, egal was passiert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem, was Berlin natürlich jetzt hat, ne?
Aber was das angeht, macht doch dann auch Korkut genau das, wofür er geholt wurde und wofür er hinlänglich bekannt ist. Bringt genau diese Konstanz rein, macht die Punkte und bringt den Stürmern bei, Tore zu schießen, was ja vorher lange Zeit nicht passiert ist. Und sogar Davy Selke trifft jetzt. Hallo?
Das kommt als nächstes. Kohfeldt gewinnt ein
Spiel. 34. Spieltag, Bundesliga, Werder Bremen gegen Gladbach.
Ja, Korkut ist dafür bekannt, dass er den Stürmern beibringt, Tore zu
Nein, so schießen die Tore und er macht Punkte. Das ist das, was ich meinte. Er sorgt dafür, dass da Punkte gesammelt werden.
Ja, ich wusste eben,
stabiler jetzt.
Ich wusste eben gar nicht mehr, wofür Teil von Korkut steht, weil er halt einfach so lange raus war. Dass
ich glaube, das weiß auch niemand so richtig bei ihm.
Ja, ich hab mir bei seiner Verpflichtung hier mit euch die Statistiken so ein bisschen angeguckt und die haben einfach gezeigt, er sammelt am Anfang Punkte schnell. So, das macht er. Mal nicht, mal mehr, mal weniger, aber er sammelt so ein paar Punkte. Verliert nicht, spielt unentschieden. Und der ganze Vertrag ist ja auf 19 Spiele ausgerichtet und dann ist Feierabend. Davon muss er jetzt zusehen, dass er vielleicht ein Drittel davon gewinnt und dann hat er seinen Job erfüllt. Und dann bleiben sie drin und dann können sie nächstes Jahr neu aufbauen. Und genau das macht er gerade. Also ich glaube, jetzt zu Hause gegen Bielefeld, die ja so wirklich sich nicht besonders gewehrt haben, ist das dann auch soll, aber mehr auch nicht.
Ich war überrascht, wie viel Roger Schmidt man in diesem Spieltag in der Bundesliga gesehen hat, nachdem Roger Schmidt ja Leipzig abgesagt hat. Habe ich drei oder vier Mal jetzt in so ein 4-2-2-2, das klassische Roger Schmidt-System, gesehen. Das hat Taifun Korkut gespielt. Hat, glaube ich, Hertha sehr, sehr geholfen, hatten sie ein paar spielerisch gute Momente, weil sie dann mit den zusätzlichen, so die Flügelspieler ein bisschen ins Zentrum gebracht, dadurch Überzahl im Zentrum gehabt, da ein bisschen mehr spielen können, als das bei Dardai jetzt so typisch wäre. Und Gladbach und Wolfsburg haben beide auch auf so ein 4-2-2-2 noch so ein bisschen umgestellt im Laufe des Spiels. Deswegen so die ganze Zeit auch so ein System, was man eigentlich selten sieht, wenn man nicht gerade die ganze Zeit Roger Schmidt-Spiele guckt. Und war sehr präsent an diesem Bundesligaspieltag. Das fand ich ganz interessant. Hätte ich jetzt bei Korkut auch nicht unbedingt erwartet.
Für mich stellt sich nach diesem Spiel eher die Frage, so ja, Hertha, wichtiger Sieg und tabellarisch macht das aber gar nicht so viel aus, weil ja auch Augsburg und Stuttgart gewinnen konnten. Aber Bielefeld ist das natürlich ein herber Rückschlag gewesen. Und das war auch, die haben auch relativ wenig Zugriff bekommen, dafür, dass sie eigentlich eine Mannschaft sind, die zumindest immer ein bisschen Zugriff bekommen. So, dafür haben sie sich halt ziemlich herspielen lassen. Und da bin ich gespannt, ob sie dann nicht jetzt auch noch in den nächsten Wochen über den Trainer diskutieren. Weil das ist jetzt mittlerweile 6 Punkte auf Augsburg. Und das wird dann immer schwieriger mit dem Thema Klassenerhalt.
Absolut. Definitiv. Das können wir auch eben nochmal ganz kurz, wer es eben nicht gemacht hat, Bielefeld 17. mit 10 Punkten. 6 Punkte hinter den eben von dir angesprochenen Augsburgern. Also man hat ja auch immer wieder eine Trainerdiskussion, zumindest extern. Inwiefern die intern geführt wird, weiß ich nicht. Aber meint ihr, dass das da eventuell auch nochmal eng werden könnte für Frank Kramer?
Ich glaube jetzt natürlich, dieses Spiel gegen Bochum wird sehr wichtig.
Ja.
Sehr klar, ne?
Erneutes 6-Punkte-Spiel, so ein bisschen für Bielefeld.
Klassisches.
Wie siehst du das denn als HSV-Fan? Wen hättest du denn gerne in der Relegation?
Eintracht Frankfurt.
Wirklich?
Nein. Nein. Ach, da bin ich wirklich noch nicht an dem Punkt, aber ich denke, dass Fürth wird nicht Relegation spielen. So, ich hätte lieber Bielefeld als Augsburg, Stuttgart und die anderen Kandidaten. Also wenn, dann würde ich schon gern Bielefeld nehmen, weil ich glaube, dass es auch vom Kader her, von der Qualität eine Mannschaft ist, wo es ein Duell auf Augenhöhe ist. Alle anderen Vereine sind auf jeden Fall Favorit in der Relegation. Ja.
Es ist halt, wenn man auf die Tabelle guckt, ist halt krass, wie eng das alles ist. Ne? Also das ist wirklich so ausgeglichen. Das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe mit Gladbach schlägt Bayern, verliert gegen Köln, Augsburg schlägt auch Bayern, verliert wieder gegen andere. So, es ist irgendwie, es ist ein ganz komisch und es zeigt eben auch, wie eng alles ist, weil, also ich habe es jetzt von der Eintracht angeguckt, die ist 5 Punkte von der Champions League entfernt und 5 Punkte vom Relegationsplatz. Das spricht halt auch dafür, dass einfach also es existiert quasi eine internationale Gruppe, eine Abstiegsgruppe und der Rest ist Mittelfeld. So, ne, weil wir haben von Platz 15 hat 17 Punkte, Platz 7 hat 21. Das ist quasi mit einem Sieg morgen geht's ja schon weiter. Morgen, übermorgen kann das komplette Tabellenbild sich ändern. Und wenn das so weitergeht, ja, dann wird das noch eine sehr, sehr spannende Saison. Sowohl jetzt mal abgesehen von der Meisterschaft, aber beim Rennen um die internationalen Plätze, als auch im Abstiegskampf.
Kann sein, dass wir nächste Woche dann ganz anders schon wieder darüber reden, wenn wir dann die Hinrunde bilanzieren.
Aber das meine ich, wenn Hertha jetzt 3 Punkte macht, dann haben die genauso viele Punkte wie Leipzig. Und könnten theoretisch auf den 7. Tabellenplatz vorrutschen. Und jetzt reden wir aber gerade noch darüber, naja, dass die sich so gerade wichtige Punkte gegen Abstiegskampf geholt haben. Es ist einfach super eng gerade.
Kann Korkut Champions League?
Kann er das? Wir werden sehen. Wer weiß, was da noch möglich ist. Aber das ist ja auch schön, oder? Dass sich das innerhalb von 2-3 Wochen komplett ändern kann. Das ist doch das Schöne. Und auch wenn wir halt hier in dem Fall keine Meisterschaft mehr haben, die wir ausspielen, dann sind es doch zumindest die anderen Tabellenplätze, die noch ein bisschen spannend sind.
Lass uns doch noch ein bisschen aber beim Spieltag jetzt bleiben, bevor wir
das in der Zukunft
verheddern.
Das machen wir gerne und reden noch mal über ein Duell, was auch noch im Abstieg zu verorten ist, nämlich Stuttgart gegen Wolfsburg. Ja, Stuttgart, viele, viele Verletzte, wir haben immer drüber gesprochen, jetzt kommen sie so langsam zurück und mit ihnen, oder vielleicht korreliert das auch nur, kommt auch so ein bisschen der sportliche Erfolg. Man hat jetzt gegen Berlin letzte Woche schon gut ausgesehen, hat da zumindest mal einen Punkt geholt nach Führung und jetzt eben Wolfsburg, die in der Totalkrise sind, auch 2-0 besiegt und das nicht unverdient. Und ja, wie so oft stelle ich die Frage, wie tief in der Krise steckt Wolfsburg und wie sehr im Aufschwung ist Stuttgart? Wer mag das einordnen?
Also man kann zumindest rein statistisch festhalten, dass von den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen von Wolfsburg 6 verloren sind und dann gab es noch ein Unentschieden gegen Bielefeld.
Ich hab das Gefühl, diese Statistik hast du seit Wochen dauerhaft.
Die wird ja mal erweitert jede Woche, die Statistik.
Ja, genau. Aber du hast genau diesen, der einzige Tab, den hast du immer auf.
Den refreshe ich einfach immer am Spieltag.
Das sind die beiden Seiten,
Lieferando aber es ist, und naja, weil die Frage war ja von Nils, wie krass ist die Krise? Und ich meine, also jetzt mal unabhängig von meiner Abneigung zu einem gewissen Trainer, aber es ist halt schon einfach krass. Es ist schon krass. Wir sprechen hier von Wolfsburg, die eigentlich fantastisch in diese Saison gestartet sind und schon von uns auch hier in der Sendung schon in höchsten Tönen gelobt wurden. Und das ist schon krass, was da passiert. Und ich würde das sogar noch nicht mal alleine an Kohfeldt festmachen. Ich glaube, auch Schmadtke hat gesagt, das sind die Scherben sozusagen, die einen Van Bommel hinterlassen hat, sinngemäß. Also hat er noch den Ex-Trainer in die Pflicht genommen.
Meint er das wirklich so oder schützt er damit
Kohfeldt? Sich selbst.
Sich selbst, ne?
Aber also, natürlich schützt er Kohfeldt. Aber er muss ja auch sich selber schützen, weil wenn er jetzt nach 17 Spieltagen den zweiten Trainer rauskicken muss, der ja offensichtlich nicht funktioniert.
Ja, das kann er gar nicht machen. Das kann er gar nicht bringen, wird er auch nicht bringen, glaube ich. Aber das ist schon.
Also geht er mit Wolfsburg in die. Also wenn die noch dreimal verlieren, dann kann er ihn ja nicht mehr halten.
Aber halt dieser nächste Schritt, die Weiterentwicklung im Spiel nach vorne, die ist halt jetzt auch noch nicht gekommen. Und das ist aber auch schwierig. Und jetzt ist so, okay, wenn man jetzt Kohfeldt nicht gleich wieder rausschmeißen will, muss man halt dann auch mal auf den Kader gucken, auch so ein bisschen ungleichmäßig besetzt ist, jetzt wieder mit Franks Arnold im Mittelfeld. Klar, da fehlt ein Schlager. Aber auch vorne auf den Außenpositionen mussten sie jetzt zwangsweise mit sehr eingerückten Außenspielern spielen, was ich gegen Stuttgart gar nicht unbedingt so optimal finde, weil die ja im Zentrum enorm ballstark sind und da eigentlich auch wenig Bälle verlieren und da auch dann relativ gut stehen. Die sind dann eher, finde ich, aber außen so ein bisschen verwundbar. Also es ist schon viele Fragezeichen. Dann kommen noch die Fehler hinzu und das Champions League aus hat, glaube ich, auch noch so ein bisschen Sporen hinterlassen, weil man da ja komplett untergegangen ist gegen Lille und alle Hoffnungen sich zerschmettert haben. Ich glaube, das ist auch nicht spurlos vorbeigegangen an dem Team.
Ja, es ist nicht spurlos vorbeigegangen am Team, aber das ist ja dann keine Ursache für diese Leistung, sondern es ist eine Fortführung dieser Sache. Denn sie haben ja gegen Lille genauso schlecht gespielt, sodass ich jetzt nicht so weit gehen würde zu sagen, das ist jetzt einfach mal eine mentale Enttäuschung, die da zugrunde liegt. Und sie hätten auch noch höher verlieren können. Also Marmoush hat einen Elfmeter noch gegen die Latte gesetzt, gegen seinen Stammverein. Er ist ja nur geliehen aus Wolfsburg. Panenka Elfmeter versucht, der gegen die Latte gegangen ist. Also das hätte auch noch ein 3-0 werden können für Stuttgart. Wie bitte?
Steht zum Vertrag bei ihm.
Ja, steht im Vertrag, ja, genau. Aber auch mit Panenka, ne? Nicht nur, dass er ihn verschießt, sondern exakt auch, wie er ihn zu verschießen hat. Genau, also ich muss sagen, ich bin total konsterniert regelrecht, was in Wolfsburg abgeht. Also ich bin richtig erschüttert. Also dass
du bist erschüttert.
Nein, wirklich, weil Wolfsburg hat diese Qualität. Das haben sie in der letzten Saison gezeigt. Sie haben jetzt auch nicht irgendwelche Spieler verloren, wo man sagt, okay, das war der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Sie haben mit Schlager jemanden verloren, das haben wir schon direkt nach der Verletzung hier gesagt, der ist schwer zu ersetzen. Klar, der fehlt natürlich, aber der alleine kann jetzt ja auch nicht als Erklärung herhalten, weshalb das nicht funktioniert. Und klar, Van Bommel hat halt einfach nicht geklappt, aber der war jetzt auch nicht so lange da, als dass ich die Erklärung von Schmadtke gelten lassen wollte, dass dieser Trümmerhaufen jetzt ursächlich sein soll für die Ergebnisse unter Kofeld. Weil gut, er hat eine Saisonvorbereitung gemacht. Ich weiß nicht, war die Saisonvorbereitung so schlecht, dass die jetzt alle körperlich nicht mehr in der Lage sind zu laufen? Oder was ist es?
Also, sie, wie vorhin schon gesagt, sie sind die laufschwächste Mannschaft der Liga, was Gesamtdistanz angeht. Und der Sprintdistanz auf 11. Also die sind schon scheinbar fitnessmäßig, sieht das eher nicht so gut aus.
Ja, und würdet ihr das als Argument gelten lassen, dass ein neuer Trainer auch 6-mal in Folge verliert?
Vor allem ist das das Argument, das immer kommt, wenn es nicht läuft, wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist das erste Argument immer ja, dass so wie ich die Mannschaft in dem Zustand, in dem ich die Mannschaft vorgefunden habe, kann man mir eigentlich nicht anlasten. Das ist immer der Standard. Wie oft ich es schon gehört habe, die Mannschaft ist nicht fit.
Ja.
Und
ja, aber
man kann natürlich auch, kann auch stimmen, so, aber, ne? Aber.
Ja, wollte ich gerade sagen, auf der anderen Seite gibt es ja einen Grund, warum die Mannschaft vorher 5-mal verloren hat, also jetzt Mannschaft X 5-mal verloren hat und den Trainer rausschmeißen musste, weil es nicht funktioniert hat. Und das, dann ist ja die Hoffnung, dass der neue Trainer dafür sorgt, dass es besser wird. Und das kann er ja A, durch Motivation und dadurch, dass er alle neu durchschüttelt und dann wird auf einmal der rechte Verteidiger doch noch zum Nationalspielerkandidaten, der er vorher nicht war. Das hilft vielleicht einen Moment, aber dann kommt es ja auf das Eingemachte. Und dann ist es, wie Tobi immer sagt, hier jede Woche Spiel weiterentwickeln, macht er das oder nicht, und dann auch der Fitnessstand. Und wenn der Fitnessstand nicht da ist, kannst du ja noch so viel entwickeln, wie du willst.
Aber als Kofeld die ersten drei Spiele gewonnen hat, hat er sich nicht beschwert über den Fitnesszustand.
Nee, ich will gleich eins, ich betone, weil das schon wieder, ich verteidige ja Kofeld nicht, ne? Ich glaube, der muss, das scheitert gerade. Und der beweist auch, dass er, wenn er jetzt schon wieder, er fängt jetzt schon wieder mit den gleichen Sätzen an, die ich aus Bremen kenne. Und in Bremen habe ich das alles mit einer grün-weißen Brille und ja, und er wird uns retten und ja, wir gehen da gemeinsam durch. Und jetzt höre ich das Gleiche nochmal und jetzt zeigt es mir, dass es vielleicht noch andere Gründe geben könnte.
Was sind denn das für Sätze?
Ja, die mit der Gefühl dafür, dass es an unglücklichen Situationen gelegen hat, dass das Spiel jetzt nicht stattgefunden hat.
Und irgendwie mehr Chancen gehabt als der Gegner, ja. Solche Sachen. Hm.
Wir sind besser gewesen, wir haben nur nichts aus unseren Chancen gemacht. All diese Dinge, die höre ich ja gerade auch schon wieder. Die kenne ich auch aus Bremer Zeit.
Mhm. Aber erinnert ihr euch noch, als ich hier in der Sendung saß und nee. Da habe ich grüß dich nicht. Da habe ich noch genau das gemeint, dass wenn man jetzt Kofeld holt, dann, dass das so wie so ein Lackmustest ist, dass man so wirklich sieht, hat er jetzt, hatte er bei Bremen einfach diese schlechte Mannschaft, aber es ist eigentlich wirklich dieses Trainertalent, von dem oft geredet wurde. Und jetzt hat er eine Mannschaft von Qualität, wo er das auch zeigen kann oder nicht. Und jetzt muss man halt einfach sagen, wenn du so eine Personalie holst, die schon, wo diese Frage stand ja von Anfang an im Raum, weil er kam ja nicht aus dem größten Erfolg, Das war ja kein Erfolgstrainer in dem Sinne, den Wolfsburg geholt hat, sondern es war ein Trainer, der krachend gescheitert ist in Bremen und dem man aber trotzdem attestiert hat, dass es ein guter Trainer ist. Und wenn du schon diese Narrative mitbringst, dann ist ja auch natürlich klar, dass wenn dann der Erfolg ausbleibt, dass dann diese Narrative wieder rausgekramt wird. Das ist in einer gewissen Weise halt das Risiko, dass ein Schmattke eben eingegangen ist. Es war wie so ein Gamble. Wenn es aufgeht, habe ich hier ein super Trainertalent, um das mich alle beneiden werden. Und wenn es nicht aufgeht, wird mir diese Diskussion wieder um die Ohren fliegen. Und das haben wir halt jetzt.
Also ich glaube aber nicht, dass sie jetzt Kofeld vor der Winterpause feuern werden. Und dann hat er halt dann eben seine paar Wochen, wo er vielleicht was machen kann in der Winterpause, vielleicht auch noch was am Kader schrauben, Spieler verkaufen, Spieler kaufen. Entsprechend, da hat er da noch ein paar Wochen Zeit, um das zurechtzubiegen.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern man in dieser Winterpause diese Basisfitness aufbauen kann. Ich weiß nicht, Martin, du hast ja im Profibereich als Co-Trainer gearbeitet. Wie sind denn die Möglichkeiten da jetzt für Kofeld?
Ja, also eine Wintervorbereitung müsste schon reichen, um auf ein solides Level zu kommen.
Ordentlich durchpeitschen die Jungs
da. Also, wenn du, weil wie lange wird denn die Wintervorbereitung, wann geht denn die Rückrunde los? Februar erst oder ist das wieder
eine Kurze? Nee, sehr, sehr früh.
Ja, na okay. Wenn es 2 Wochen sind, dann ist schon ein bisschen.
Im Januar geht's wieder los.
Ja, okay. 7. Januar schon.
Ja, aber du hast zumindest mal, das darfst du ja auch nicht vergessen, du hast zumindest mal eine Woche oder zwei, wo du ein bisschen was machen kannst.
Ja gut, aber in 2 Wochen kriegst du eine Mannschaft nicht von 0 auf 100 fit.
Und keine Champions League, keine Europapokal in der Rückrunde.
Das ist der größere Faktor. Sie hatten jetzt von den Spielen, die sie jetzt verloren haben, waren 2 dabei, wo sie nur zwei Tage Pause hatten. Das jetzt gegen Stuttgart auch. Nee,
ja. Doch, genau. Ja, doch, ja. Doch, genau. Vor allen Dingen, seit Kofeld gekommen ist, hatten sie ja keine Zeit zusammen. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja, also ging ja direkt los mit Bundesliga, Champions League, Bundesliga, Länderspielpause, Bundesliga, Champions League und so weiter.
Und das kann ich auf jeden Fall aus der Praxis auch berichten, wenn du sowas hast, dass du nur englische Wochen, Pausen, bla 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 hast, dann kannst du nicht so viel Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Also du brauchst wenn du eine volle Trainingswoche hast, dann hast du auch einen richtigen Impact auf die Mannschaft. Wenn du gar keine Trainingswoche hast, weil Pause ist, dann hast du halt keinen Impact. Und wenn du so eine englische Woche hast, dann hast du eigentlich auch, dann hast du eine Trainingseinheit, machst 2x Regeneration. So, da hast du schon ein bisschen auch so taktische Abläufe und kannst viel vielleicht in so Sitzungen ein bisschen erklären und ein bisschen mit den Spielern reden, ist aber auch was ganz anderes nochmal als wirklich trainieren. So. Von daher, ich weiß nicht konkret, wie viele Trainingswochen er jetzt hatte, aber wenn es jetzt nur 2 Trainingswochen waren in 2 Monaten oder wie lange er da ist, dann würde ich schon noch ein bisschen abwarten mit dem Urteil.
Mhm. Ja, Winterpause wird er vermutlich bekommen und da muss er dann natürlich so ein bisschen seinen Stempel auch aufdrücken, um sich auch selbst.
In der Rückrunde hat er volle Trainingswochen.
Ja, so. Genau, und da muss es laufen und da wird sich das entscheiden und vermutlich wird sich dann auch entscheiden, wie Florian Kohfeldt so wahrgenommen wird in der Branche. Ja, denn ich erinnere mich immer auch noch an so eine, ich glaube, es war eine Sky 90-Sendung, ich glaube, Willi Lemke oder so war noch da und die haben da über Kohfeldt gesprochen, als wenn Werder Bremen den eigentlich gar nicht halten kann. So dass sie eigentlich, dass quasi Werder Bremen trotz Kohfeldt so schlecht ist und dass Kohfeldt ja so ein Trainertalent ist, der früher oder später natürlich irgendwo anders landet und so weiter. Und also diese Sichtweise ist sehr gefährdet, gerade für Florian Kohfeldt. Und ich denke, er ist da absolut in der Pflicht, jetzt in der Rückrunde abzuliefern, weil dieser Kader ist besser als das, was Wolfsburg gespielt hat. Muss man einfach so sagen. Ne? Also aus dem Kader muss man mehr rausholen, egal wie der Trainer heißt. Gut, wir wollen noch ein bisschen was aus dieser Sendung rausholen. Wir haben nämlich noch ein Spiel zwischen Freiburg und Hoffenheim. Das klingt jetzt erstmal so, haut mich jetzt nicht so unbedingt vom Hocker. Aber Pustekuchen, das war nämlich das Duell 4. gegen 5. So ist die Tabelle auch nach diesem Spieltag aufgestellt. Nur Hoffenheim und Freiburg haben die Plätze getauscht. Hoffenheim ist auf Platz 4. Haben ja zuletzt gut gepunktet, auch gegen ja durchaus direkte Konkurrenten, wenn ich da Frankfurt jetzt mal noch mit reinzählen möchte, jetzt auch gegen Freiburg auswärts gewonnen. Wehe, wenn die mal zur Stabilität finden da in Hoffenheim, oder?
Dann sind sie Meisterschaftskandidat, ne?
Nö, aber ja. Das ja nicht. Aber sie können sie auf jeden Fall da oben dem einen oder anderen etablierten einen Europapokalplatz streitig machen.
Aber 8 von 15 Siegen ist doch eigentlich schon eine Konstanz. Also sie sind, jetzt sind sie mittlerweile viel besser als das, was wir zwischendurch in dieser Saison aber besprochen haben. Weil es ja wirklich...
Ja, jetzt mal eine Strecke. Genau, jetzt haben sie mal eine Strecke gemacht. Ja. Genau, wo sie regelmäßig gewonnen haben.
Und auch der Trainer war, gilt als großes Talent und war irgendwo am Saisonbeginn schon kurz davor, dass er sich einen neuen Job suchen musste.
Ja, wobei, das muss man jetzt aber auch sagen, es war ein Last-Minute-Sieg von einem Spiel, das eigentlich sehr offen war. Also es war jetzt wirklich in der letzten Sekunde, macht der Hoffenheim das 2-1, und sonst würden wir jetzt vielleicht auch anders drüber reden.
Da zitiere ich gerne Hermann Gerland an der Stelle.
Hast auch wieder recht, ja. Aber ich bin halt von Hoffenheim immer noch nicht schlau so richtig, aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich muss auch gestehen, dass ich es nicht komplett gesehen habe gegen Freiburg.
Ich glaube, die sind solide einfach. Die sind da einfach durch die Bank weg ganz gut aufgestellt. Die haben jetzt nichts so komplett Herausragendes. Aber da passt einfach so alles ganz gut. So. Dann haben sie eine gute Bank. Wenn du Baumgartner einwechseln kannst, nicht so schlecht.
Und Raum ist halt mega Transfer, ne?
Ja. Und aber 4 Siege in Folge geholt jetzt. Ne?
Also, aus Fürth kam, ja. Ist Raum jemand, den ihr perspektivisch da auch...
Den ihr mal Raum geben würdet?
Den man Raum geben würde in der Nationalmannschaft? Als Linksverteidiger?
Hast halt immer Raum in der Viererkette. Ist riskant.
Hat noch einer ein? Eddie, noch einer? Kass noch einen?
Ich raum mich nicht.
Oh, er könnte gut mit Thomas Müller zusammenspielen, weil der der Raumdeuter ist.
Ja, gut, gefällt mir.
Das ist so ein Nerdwitz, ne? Der Spielverlagerung.de WhatsApp-Gruppe werden sie Feuer-Emojis jetzt reinknallen, wahrscheinlich.
Aber mit einem guten Linksverteidiger.
Trademark-Joke.
Der Raum von der Weltmeisterschaft.
Da wäre ich gerne in der WhatsApp-Gruppe, wenn da Witze gemacht werden. Das wäre lustig, glaube ich.
Machen wir. Aber mal jetzt ernst gemeinte Frage. Also, weil wir haben in der Nationalmannschaft immer, wenn ein Außenverteidiger oder ein Stürmer irgendwo auftaucht, fragt man sich direkt, zwar bei Riedle Baku auch so, oh, ist das vielleicht einer, der dieses Vakuum schließen kann? Seht ihr das Potenzial bei Raum?
Ich glaube, Flick hat ihn ja auf der Rechnung allein schon, weil er ihn ja schon Anfang der Saison nominiert hat, wo halt noch niemand ihn auf der Rechnung hatte, so richtig, nur Zweitliga-Nerds. Und das zeigt ja schon, dass er auf der Rechnung ist. Und diese offensive Interpretation der Linksverteidigerposition, das ist schon was, wofür er steht. Ist dann die Frage, wie sich das dann in diese Viererkettenformation transferiert, die ja Flick bevorzugt. Aber auch da kann er, glaube ich, in diesem offensiven Stil, den er pflegen möchte, der Nationaltrainer, kann er sehr gut reinpassen.
Ich würde es aber nicht, ich würde erstmal noch nicht zu hoch hängen, weil das ist mal, hat man manchmal so bei Außenverteidigern, hat man bei Gosens zum Beispiel mal zwischenzeitlich gesehen oder auch bei Nico Schulz damals unter Nagelsmann in Hoffenheim. Dass wenn man einen Außenverteidiger sehr, sehr gut einbindet, wenn um ihn herum Sachen gut funktionieren und er die Athletik mitbringt, dann kann er diese Rolle sehr gut spielen. Aber ob das sich so auf alle Situationen überträgt, auf alle Spiele überträgt, auf eine andere Mannschaft überträgt, das ist dann immer nochmal die Frage. Und Raum ist ja jetzt kein so Übertalent, der ist so technisch und in seinen ganzen Bewegungsabläufen und so, bei dem man anguckt und sagt, wow, der kann ja alles, so, sondern ist auch nicht so eine komplette Übermaschine wie ein Hakimi oder sowas auf Außenverteidigung, sondern der ist halt ein guter Außenverteidiger. Der hat halt eine gute Außenverteidigerathletik und ist gut im Spiel eingebunden und performt. Und da muss er, glaube ich, schon noch mal schauen, wie er sich in den nächsten 2 Jahren so entwickelt im Spielerischen und so.
Ja, aber wenn du guckst, der hat halt auch häufig Deutschland, der jetzt mit Hofmann, Rechtsverteidiger war ja, glaube ich, gespielt, der dann eine sehr offensive Rolle gemacht hat. Ist die andere Seite klar, aber wenn du es dann spiegelst, ist, glaube ich, halt schon der Vergleich Hofmann-Raum auf Außenverteidiger gewinnt dann schon Raum, auch dank der Dynamik.
Ja, okay. Angesichts der mangelnden Alternativen ist er natürlich schon ein Kandidat.
Wobei man sagen muss, Hofmann hat natürlich gegen Mannschaften Rechtsverteidiger gespielt, wo er nicht wirklich rechtsverteidigen musste. Wenn du jetzt
Raum ist aber auch kein so mega geiler klassischer Linksverteidiger, der tief steht, sondern der hat eine Dynamik, die hast du ja auch bei dem Tor gesehen, das er am Wochenende gemacht hat, wo er da wirklich in den Strafraum reingeflitzt ist und dann halt sich körperlich durchsetzt. Das ist halt das Geile an ihm und das musst du halt einbinden.
Ja, vielleicht noch ein Wort zum Spiel. Bei Freiburg muss man sagen, die Standards, ne? Was ja auch schon gegen Gladbach irgendwie bestens funktioniert hat, hat jetzt dieses Spiel maßgeblich geprägt, denn das 1:1 ist mal wieder durch eine Standardsituation gefallen. Schlotterbeck, dem so bockstarke, torgefällig Innenverteidiger, da kann man die Diskussion über die Nationalmannschaft eigentlich direkt mit den Freiburger Innenverteidigern fortsetzen. Und die zweite Standardsituation ist der verschossene Elfmeter von Grifo gewesen, der das erste Tor noch vorbereitet hatte. In der Tat ist es so, wenn der reingeht, dann reden wir jetzt vielleicht eben nicht über Hoffenheimer Höhenflüge, sondern eher davon, oh, Freiburg, die sind ja auf Platz 4, gut dabei, so, ne?
Ja, Punkt.
Ja. Ich habe auch gut gespielt wieder, Freiburg. Hat mir sehr gut gefallen. Generell fand ich das, war ein sehr attraktiv, war ein sehr schönes Spiel, hat mir Spaß gemacht, das ganze Spiel.
Ist ja auch das Geile, das hatten wir schon mehrfach, dass sie halt in dieser Saison eher Spiele verlieren, wo sie besser sind als der Gegner und eher Spiele gewinnen, wo sie schlechter sind als der Gegner.
Das ist bei Freiburg auch schon seit gefühlten 5 Jahren so, dass sie einfach in jedem Spiel mithalten. Punkt. So. Die machen niemanden komplett platt, die gehen aber auch nie unter, die halten immer mit, die haben immer eine Chance zu gewinnen. Und manchmal können sie die nutzen, manchmal nicht.
Und das hatten sie halt, wie gesagt, das Pech am Ende. Wir hatten in dieser Saison halt auch schon Spiele gegen Köln zum Beispiel oder gegen Stuttgart ist 3-2 oder gegen Dortmund, die sie halt eher glücklich gewonnen haben. Das war jetzt eins, was sie eher glücklich verloren haben. Unglücklich verloren, so.
Unglücklich, würde ich sagen, unglücklich verloren haben sie das. Stattdessen hat Augsburg wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Und völlig uncharmante Überleitung mit dem Holzhammer. Aber das müssen wir jetzt mal so mitnehmen. Augsburg hat nämlich gewonnen gegen Köln, in Köln. Und auch das war für Augsburg überlebenswichtig fast schon, denn sie sind ja nun mal auf dem Relegationsplatz und wenn sie das Spiel jetzt gegen Köln verlieren, dann wird der Abstand natürlich immer größer, weil ja auch die anderen Mannschaften, zum Beispiel Stuttgart oder Berlin, da jetzt punkten. Und ja, für Köln lief an dem Tag nicht so viel zusammen. Die haben das, was sie in den letzten Wochen ausgezeichnet haben, nicht so richtig auf den Rasen gebracht. Woran lag's? Lag's an dem Gegner wie Augsburg, dass vielleicht so der Baumgart-Stil da nicht so richtig greifen kann? Oder war Köln vielleicht ein bisschen müde? Oder war Augsburg einfach gut?
Ich fand, dass Köln sich so ein bisschen die Spielweise von Augsburg so ein bisschen aufdrücken lassen hat. Die hatten selber, haben Raute gespielt, hatten damit eigentlich Dominanz im Zentrum, aber haben die wenig nutzen können, sind nicht so gut ins Zentrum reingekommen. Und es wurde ein Spiel, was sehr viel hin und her ging, sehr viel Breite, sehr viel Tiefe, und das ist dann genau das, was Augsburg gerne hat. Haben mit abkippendem Sechser gespielt, wo dann aber die Innenverteidiger sind nach links und rechts gegangen, aber haben dann von dort aus sehr wenig für den Spielaufbau getan, haben nicht so richtig diese Halbverteidiger-Spielaufbaurollen angenommen, was manchmal ein Problem ist, wenn man so mit abkippendem Sechser spielt. Und so ist Köln dann nicht so richtig in den Spielaufbau gekommen. Und im Pressing macht es Augsburg dann einfach mit tiefen Bällen, mit Flügelangriffen und erzeugt dann so ein zerfahrenes Spiel. Und dann Dorsch mit einer ultimativen Match-Winner-Performance, also Sechser, gewinnt zweimal den Ball, hat eine Vorlage und ein Tor. Viel mehr kann es als Sechser aber nicht machen in einem Spiel, was noch 0-0 steht.
Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber als Skiri nicht auf der Startaufstellung war, war klar, dass Köln das verlieren wird.
Ja, der hat genau auf der Position hat's auch gemangelt, muss man sagen.
Ja, der ist dann doch nochmal zum Unterschiedsspieler geworden in Köln, Skiri. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, für Augsburg unglaublich wichtig, dieser Sieg. Köln ist tabellarisch natürlich eher in komfortableren Regionen unterwegs, aber auch die werden natürlich solche Spiele lieber gewinnen wollen. Die Saison ist ja schließlich auch noch lang. Gut, damit haben wir eigentlich alle unsere Themen mehr oder weniger ausführlich besprochen. Unsere Zeit ist auch eh schon am Ende. Deswegen verabschieden wir uns jetzt für heute. Ganz, ganz lieben Dank an dich, Martin, dass du dabei warst. Du bist immer sehr herzlich eingeladen.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, Dankeschön. Du konntest was lernen.
Ja. Eine Menge.
Und wer von dir was lernen möchte, du bist über ja auch
Emotion.
Du bist auf Twitter als @MartinRafeld auch zu finden. Dort äußerst du dich auch immer ganz gerne zu interessanten Dingen rund um den Fußball. Also wer dich da weiter verfolgen möchte, tut das gerne auf Twitter. Und du bist immer herzlichst eingeladen, bereicherst die Sendung auf jeden Fall immer sehr mit deinen Beiträgen, deiner Kompetenz. Vielen Dank dafür. Danke auch Tobi. Und du weißt ja, bei uns hast du ein Zuhause. Hier kannst du immer herkommen und alles, was du hier sagst, wird auch gesendet. Und das möchte ich dir nochmal sagen. Hier ist immer ein Stuhl am Tisch für dich und ein Bett bezogen für dich. Ne? Also das sind ja auch Dinge, die was wert sind im Leben. Nico, vielen Dank, dass du da warst. Eddie, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zusehen. Das war's mit Bundesliga und wir sehen uns in der nächsten Woche. Wir machen einfach weiter. Wir hören nicht auf. Ist ja englischer Spieltag, englische Woche.
Stimmt, morgen geht's schon
weiter. Ja, geht schon wieder weiter. Also dann bis Montag, Leute. Tschüss, auf Wiedersehen.
Ciao.